Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von KenFM im Gespräch. Unser heutiger Gast, Holger Balodes. Herr Balodes, ich grüße Sie.
Ja, hallo.
Herr Balodes, Sie sind ein sehr flausiger Autor. Zusammen mit Ihrer Lebensabschnittsbegleiterin Dagmar Hühne haben Sie ein Buch geschrieben, nämlich Die große Rentenlüge. Halte ich mal hier in die Kamera. Das ist nicht das erste Mal, Sie merken schon, ich schlucke schon, das Thema ist einfach staubtrocken. Es ist nicht das erste Mal, dass Sie ein Buch über Altersversorgung schreiben, sondern sind ja, was das angeht, ein Fachjournalist, der mir im Vorgespräch gesagt hat, dass Sie das schon seit den 80er Jahren tun. Trotzdem, wenn ich das Buch hier nochmal nachdenke darüber, das ist mit Emotionen geschrieben, Sie ärgern sich auch, Sie schreiben es auch rein, weil das Thema uns alle angeht. Wir wollen versuchen, bei unserem relativ jungen Publikum die Aufmerksamkeit darauf zu lenken, dass Rente nicht irgendwas ist, was Opa und Oma bekommt oder Mutti, sondern dass wir uns allen zusteht, dass wir auch brauchen, weil wir irgendwann aufhören zu arbeiten und wovon leben wir dann eben. Trotzdem ist das Thema staubtrocken, aber wir versuchen das eben mit Leben zu füllen. Die Frage an Sie, die erste ist, warum machen Sie seit den 80ern dieses Thema? Ist es mit Altersversorgung, private Finanzwirtschaft und Rente, ist das nicht irgendwann durch? Was begeistert Sie an diesem Thema?
Ja, es ist einfach unglaublich wichtig, weil es die gesamte Bevölkerung angeht, weil es eigentlich jeden von uns angeht. Und jeder, der heute jung ist, der wird irgendwann mal älter. Und das heißt, er wird irgendwann mal in die Situation kommen, dass er eine Rente beziehen muss und hoffentlich auch bekommt. Und es ist eigentlich eine Säule des Sozialstaats. Und dieser Sozialstaat hier in der Bundesrepublik, der muss ja erhalten bleiben.
Wir sind ein sehr reiches Land. Trotzdem droht dieses Land zu großen Teilen in die Altersarmut abzusinken oder ja zu versinken, muss man sagen. Und das gefährdet ja letztendlich auch den sozialen Frieden. Ist das den Menschen eigentlich klar?
Nein, was das bedeutet? Ich glaube, dass das den meisten Leuten heute noch nicht klar ist. Weil ja die Menschen, die heute eine Rente beziehen, noch eine halbwegs gute Versorgung bekommen. Die Generation danach, also die heute 20-, 30-Jährigen, die geht es eigentlich an. Die jungen Menschen, die wissen das, glaube ich, nicht, in welche Situation sie hineingeraten. Sie sagen zwar auch die Rente, ich weiß nicht, was ich davon zu kriegen habe. Ich erwarte eigentlich relativ wenig. Aber was das am Ende für sie wirklich bedeutet, das haben sie, glaube ich, noch nicht durchgedacht. Das wird ziemlich dramatisch. Mhm.
Herr Balodes, wir haben ein sehr junges Publikum auch, also zwischen 25 und 35 so der größte Peak. Wir haben im Vorfeld schon mal gefragt, na, wir hoffen, dass ihr denn schon mit Rente beschäftigt, haben sich alle weggedreht. Ich habe gesagt, wir müssen das Thema trotzdem machen, weil es betrifft uns ja auch. Ist ja auch ein Anrecht, weil es wird ja auch abgezogen von dem Lohn. Landet irgendwo, was machen die damit? Und wenn ich am Ende weniger bekomme, als ich einbezahlt habe, wenn das klar werden würde, würden die Leute, glaube ich, eine ziemliche Wut entwickeln. Sie zeigen in diesem Buch aber ganz am Ende, 200 Seiten, dass es auch anders ginge. Können wir gleich mal vorwegnehmen, dass unsere Nachbarstaaten wie die Schweiz, aber auch Österreich zeigen, wie es geht und dass dort vollkommen anders damit umgegangen wird, was Menschen im Alter zusteht. Können Sie vielleicht erklären, warum ist es so, dass in Österreich das funktioniert? Sind die reicher als wir oder sind die großzügiger? Und warum funktioniert es bei uns nicht? Womit hat es zu tun?
Ja, vielleicht liegt es ganz einfach daran, dass die Allianz in München sitzt und nicht in Wien. Das kann eine ganz einfache Erklärung sein. Schlichtweg, es geht ja hier um Macht. Es geht um viel Geld. Wer verdient das Geld? Wird es eben in einem sozialen, öffentlichen System verwaltet oder geht es eher ins Private? Und bei uns hat man sich eigentlich vor 20, 30 Jahren dafür entschieden, dass es ausgelagert werden soll, dass man es nicht nur über eine gesetzliche Rente macht, sondern dass man eben auch über private Schienen, über Allianz, AXA, ERGO und andere sozusagen sich absichern soll. Und das hat man in Österreich nicht gemacht. Man hat sich eigentlich auf das preiswerte, solidarische, effiziente System kapriziert, bei dem leider niemand verdienen kann. Mhm. Und das ist einer der Gründe. Also wenn man auf die Systeme setzt, wo keiner irgendwo Aktiengewinne erzielt, keine Provisionen rauszieht, dann wird das System günstiger und effizienter. Mhm. Und verrückterweise hat man sich eben in unseren Nachbarstaaten dafür entschieden, also gucken wir nach Österreich, gucken wir in die Schweiz, gucken wir nach Belgien, gucken wir nach Dänemark und anderswo. Überall funktioniert es deutlich besser für die Geringverdiener, aber auch für die Normalverdiener. Und in Deutschland hat man diesen Weg nicht beschritten.
In Deutschland hat man den neoliberalen Weg gewählt und die Rente teilprivatisiert. Ich glaube, denen schwebt vor, dass sie komplett zu privatisieren.
Das Geld am liebsten.
Ja, das Geld, das sind ja Milliarden, die da reinkommen, wird dann auf diesen privaten Märkten angelegt, damit wird spekuliert und es wird den Leuten ja immer versprochen, dass sie große Gewinne bekommen, die deutlich höher sind als das, was die klassische Rentenkasse ihnen bietet. Jetzt haben wir gerade, glaube ich, 0,1% Zins. Wie funktioniert das dann auch?
Ja, dieser private Weg funktioniert eben gerade nicht. Das sieht man eben gerade. Und man schickt die Leute jetzt noch in riskante Produkte, sagt, ihr wisst ja, wir haben Niedrigzinsen, kauft doch jetzt irgendwie fondsgebundene Produkte, dann nehmt ihr das Risiko auf eure Kappe, ihr könnt irgendwann große Gewinne erzielen. Aber unterm Strich sieht man, dass das eigentlich ein sehr riskanter Weg ist, der unter Umständen sogar im Alter zu hohen Verlusten führen wird. Und das kann es eigentlich nicht sein. Und man sieht andererseits, dass die gesetzliche Rente, die so mies gemacht wird, die von allen sozusagen in den Keller geredet wird, dass die derzeit relativ konstant noch sogar Zinsen von um die 3% bringt. Also das heißt also, dieses langweilige Produkt Rentenkasse ist im Augenblick eines der renditestärksten, die wir haben. Und das ist doch völlig verrückt. Im Grunde genommen das, was man, worauf wir uns verabschieden so langsam, was wir immer schlecht geredet haben, das ist im Augenblick das, was eigentlich eine relativ sichere, stabile Rendite noch bringt. Das weiß nur kaum einer.
Herr Balodis, wir werden in dieser Sendung nicht umhinkommen, auch über Zahlen zu reden. Ich weiß, dass wenn man mit Rente auch noch zahlen, da sagen die meisten bitte nicht, aber ich mache es ganz einfach. Vielleicht erstmal zu den Zahlen, die wesentlich sind für den Kunden, der jetzt eben zu privaten Versicherern greift, Lebensversicherung, was es nicht alles gibt. Sie schreiben in Ihrem Buch, dass 20-25% die Verträge, die ausgehandelt werden, gar nicht durchhalten. Erklären Sie das mal.
Viel mehr noch. Es gibt also im Grunde genommen eine Faustregel, dass die Hälfte aller Menschen, die eine Lebensversicherung oder eine private Rente abschließen, dass die aussteigen. Bei ganz langlaufenden Verträgen kann man sogar sagen, dass bis zum Ende, also über 30, 40 Jahre hin, 70-75% aussteigen. Es halten nur 25% durch. Das ist völlig verrückt.
Was machen denn dann die, die ausgestiegen sind?
Die haben irgendwann mal zwischendurch eine kleine Krise, die brauchen Geld, müssen dringend, haben vielleicht ein sind krank geworden, haben eine Scheidung, wollen
arbeitslos, jetzt irgendwas.
Sind arbeitslos geworden oder wollen sich einfach mal eine Wohnung kaufen, brauchen ein Auto oder wie auch immer, kommen in eine Situation, wo sie Geld brauchen. Das heißt, sie kaufen dann den Betrag zurück und dann müssen sie die Versicherung auflösen. Mhm. Oder sie können sich einfach nicht leisten. Sie sind von irgendwelchen Maklern oder Versicherungsvertretern in Verträge reingeschickt worden, die eine Dynamisierung haben, die immer teurer werden und die können sich dann irgendwann nicht mehr leisten, wenn die Beiträge auf, was weiß ich, 4, 5, 6, 700 Euro im Monat angewachsen sind, müssen diese Verträge dann gestoppt werden, werden dann teuer gekündigt und werden in aller Regel mit hohen Verlusten gekündigt. Also deshalb kann man ja sagen, dass wenn 50% nicht durchhalten, 50% auch mit hohen Verlusten,
dann ist es kein Einzelfall.
Nein, es ist im Grunde genommen ein programmierter Verlust von Anfang an. Wenn über die Hälfte der Menschen kündigen und über die Hälfte dann mit hohen Verlusten aus diesen Verträgen rausgehen, ist es kein Einzelfall, es ist eigentlich eher der Normalfall.
Mhm. Würden Sie dann sagen, bei diesen dramatischen Zahlen, also nicht 5%, sondern 50%, dass diesen Menschen die Altersarmut droht, weil sie sparen das ja nicht zum Spaß an, sondern sie brauchen das ja später im Alter?
Ja, man hat denen gesagt, ihr müsst was privat machen, weil die gesetzliche Rente nicht reichen wird, hat ihnen diese privaten Produkte aufs Auge gedrückt und genau die führen eigentlich dazu, dass das Ganze eher noch schlimmer wird. Und das ist eigentlich eine völlig abstruse Situation, dass die heute junge Generation, dass die in Produkte reingeschickt werden, die im Grunde genommen nur Allianz und Co. nutzen.
Mhm. Die Versicherer selber verdienen aber damit schon Geld.
Ja, definitiv. Mhm. Ja, allein wenn man guckt, pro Jahr werden ungefähr Kosten in Höhe von ungefähr 10 Milliarden abgezweigt von den Einzahlungen von 90 Milliarden.
Das sind die Kosten für das Verwalten des Geldes, ja?
Es werden ungefähr ein Umsatz wird mit 90 Milliarden gemacht mit diesen Produkten und davon gehen schon mal so um die 10 Milliarden jedes Jahr weg. Die stehen dann gar nicht mehr zur Verfügung fürs Sparen. Mhm. Dann kann man sich überlegen, bei einem Zins von 0 oder von 1 oder 2, wie lange muss man das Geld anlegen, um diese 10 Milliarden wieder reinzuholen? Das ist fast unmöglich.
Mhm. Herr Balodis, eine Zahl, die mich wirklich vom Hocker gehauen hat, ist nämlich die Verwaltungskosten bei der gesetzlichen Rente. 1,4% der Summe, die eingezahlt wird. Wie kann das sein? So wenig Verwaltungskosten. Sind die alle furchtbar fleißig oder ist es ein eingetuntes System, wo es nicht viel zu verwalten gibt?
Das ist richtig. Es ist ein System, wo praktisch alles relativ gut getaktet funktioniert. Die Arbeitgeber ziehen ja die Beiträge ein, liefern die ab bei der Deutschen Rentenversicherung. Dort gibt es niemanden, der an diesem Produkt verdient. Niemand, der damit über Land ziehen muss, der irgendwie Werbeprovisionen verlangen würde. Es ist ein Non-Profit-Unternehmen, was hervorragend gemanagt ist und sozusagen zu Kosten arbeitet, die einem Zehntel oder ein Zwanzigstel von dem entsprechen, von dem, was die private Versicherungswirtschaft leistet.
Lassen Sie uns mal ein Bild benutzen, weil wir haben, wie gesagt, sehr viele junge Menschen, die gar nicht wissen, wie Rente funktioniert. Umlageverfahren. Kann man sagen, ich bin derjenige, ich arbeite, ich und Sie sind in Rente und das Geld wird einfach von mir abgezogen und wird Ihnen rübergeschoben. Kann man das so sagen? Das ist die Rente, die geht dann von mir zu Ihnen. Ist das so?
Ja, wenn Sie der Arbeitnehmer sind, ich der Rentner, dann würde das im übertragenen Sinne so funktionieren, weil es in dieser Periode so funktioniert. Zwischengeschaltet ist natürlich die Deutsche Rentenversicherung.
Ja.
Weil die Deutsche Rentenversicherung nimmt die Beiträge, gibt sie an die Rentner weiter. Das bedeutet, dass in diesem System kein Geld angespart werden muss. Das ist ein Riesenvorteil. Man muss also im Gegensatz zu dem, was man so gewöhnlich denkt, dass die Rentenkasse könnte so eine Art Sparbüchse sein, wo man jahrelang erstmal reinwirft und irgendwann im Alter kriegt man es dort raus. Das stimmt nicht. Mhm. Das Umlageverfahren basiert darauf, dass das, was heute erwirtschaftet wird von den Werktätigen, von den Beschäftigten, von den Arbeitnehmern, Arbeitern, dass das per Beitrag abgezogen wird und über die deutsche Rentenversicherung dann an die Rentner weitergeliefert wird. Gut, ein Teil geht auch für Gesundheitsleistung, Reha-Leistung oder so noch, wird dafür verwendet. Aber im Großen und Gesamten werden die Beiträge direkt sozusagen von den Beschäftigten an die Rentner weitergeliefert. Es hat einen wahnsinnigen Vorteil. Es ist sehr preiswert. Es muss ja kein Geld lange angelegt werden, müssen keine Manager bezahlt werden, die irgendwie Anlagen tätigen.
Es gibt auch kein Risiko.
Es gibt kein Risiko, keine Finanzkrise, keine Inflation oder anders kann dieses Geld zerstören. Es bleibt also erhalten. Es ist sehr, sehr stabil. Es gibt also in dem Moment, wenn wir so einigermaßen, wenn wir keine gewaltige Arbeitslosigkeit hätten, gibt es konstante Einnahmen praktisch, sehr berechenbare Einnahmen, die jedes Jahr so ein bisschen steigen. Und es ist ein System, was wirklich perfekt funktioniert, vor allen Dingen, wo keinerlei Gewinne abgezogen werden.
Aber es ist eben auch ein System, was so viel Geld generiert, dass es natürlich Begehrlichkeiten weckt. Das müssen Sie zugeben, Herr Balodis. Das ist, glaube ich, das Problem, ne?
Ja, ja, klar. Ja. Wir gehen im Grunde genommen jetzt auf einen Etat der deutschen Rentenversicherung Bund zu von 300 Milliarden. Das ist eine riesige Summe. Das ist so wie der Bundeshaushalt im Grunde genommen. Mhm. Und das ist natürlich, wenn diesen sich die privaten Finanzdienstleister sozusagen unter den Nagel reißen könnten, und das versuchen sie ja, ist das natürlich ein Riesending. Und genau das müssen wir verhindern. Mhm.
Da gibt es eine Firma, die nennt sich DEA, ist aber nicht die amerikanische Drogenbehörde, sondern, Sie können es übersetzen, hat was mit Rente zu tun?
Ja, das Deutsche Institut für Altersvorsorge. Das
klingt so staatlich.
Das klingt so wie eine staatliche Institution, wenn man genau guckt, steckt da drüber, ist es eine Tochter der Deutschen Bank. Das ist eigentlich eine Institution, die gegründet wurde, um uns alle sozusagen mit angeblich unabhängigen Informationen zur Altersvorsorge und der Alterssicherung zu versorgen. Aber da steckt im Grunde genommen auch die Finanzwirtschaft dahinter.
Und ganz am Ende habe ich sogar BlackRock gelesen.
Genau, die sind da auch beteiligt. Die sind an allen 30 DAX-Unternehmen maßgeblich beteiligt. Das ist eine große Investmentfirma, die wirklich dort letztlich gezielt Einfluss nimmt auf unser aller Bild von der Rente und der Alterssicherung. Mhm.
Sie müssen doch sagen, dass das ist doch eine fantastische PR-Arbeit, tolle Propaganda. Deutsches Institut für Alterssicherung, dahinter steckt dann BlackRock. Das ist doch toll. Also aus deren Sicht haben sie die ganze Arbeit geleistet.
Ja, das haben die schon seit 20 Jahren eigentlich optimal gemacht, finde ich auch. Also nur wir müssen dagegen halten. Wir müssen im Grunde genommen informieren, dass das, was uns im Augenblick hier mit uns gemacht wird, nichts anderes ist als eine, man kann schon sagen, Gehirnwäsche.
Hat die Finanzwirtschaft, haben diese Institute, haben die Komplizen in der Politik?
Ja. Ich denke ja, sonst würde das so nicht funktionieren. Mhm. Also man kann sagen, es ist ja ein Zusammenwirken von der Finanzwirtschaft, Versicherungsgesellschaften, Banken, Investmentgesellschaften, von angeblich unabhängigen Wissenschaftlern, die auch für diese Institute zum Teil arbeiten und immer wieder Gutachten abliefern. Und Lobbyistenverbänden, wie die Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft.
Neue Soziale Marktwirtschaft.
Ja, hört sich ganz, ganz toll an. Dahinter stecken im Grunde genommen die Arbeitgeberverbände von Metall- und Elektroindustrie. Das heißt also, diese werden insgesamt formen sozusagen die öffentliche Meinung. Und das seit 20 Jahren. Und die sagen uns im Grunde genommen, die Rentenversicherung ist angeblich schlecht, wegen demografischen Entwicklungen wird das alles nicht funktionieren. Pillenknick, wir kriegen sowieso irgendwann nichts mehr raus.
Die Jungen werden betrogen.
Die Jungen werden angeblich ausgenommen. Das ist im Grunde genommen eine gezielte Propaganda, die den eigentlichen Konflikt vertuschen soll. Der eigentliche Konflikt liegt nämlich nicht zwischen Jung und Alt, der liegt nämlich zwischen Reich und Arm. Das ist im Grunde genommen das Thema, weil sich große Teile der Bevölkerung einfach ausklinken aus der sozialen Verantwortung. Sagt man, ihr, die ihr noch drin seid in diesem Sozialsystem, bei euch wird das nicht mehr so klappen, ihr müsst noch für euch selbst sorgen, ihr müsst nicht nur Beiträge zahlen, sondern auch privat vorsorgen. Im Grunde genommen ist das so eine perfide Situation, dass man die Verantwortung auf die Arbeiter und Angestellten reduziert und sagt, hier, die Beitragszahler, ihr müsst für euch selbst noch sozusagen Münchhausen-mäßig euch aus dem Sumpf herausziehen, indem
man macht ihnen noch schicke Angebote. Wir sind ja in Deutschland der größte Niedriglohnsektor, da hat man dann eben 3 Minijobs, sagt dann, die sind eben auch nicht sozialabgabepflichtig, das landet aber eben auch nicht in der Rentenkasse. Also man beutet die Leute eben aus und dann gibt man ihnen auch so ein paar Brosamen und verkauft ihnen das auch noch als Riesenvorteil. Trotzdem lassen Sie uns mal zum Anfang zurückkehren. Der Anfang der Rente ist ja nicht erst das Jahr 1957 oder 2001, wo die Riester-Rente Schröder, Rot-Grün, da einiges verzapft hat. also dieses Desaster eingetütet, sondern ich habe es auch nicht gewusst, aber Sie können ruhig das sagen, der 24. Mai 1889. Wer ist der Stifter dieser Rente, auch wenn sie heute ein bisschen anders aussieht? Wer hat die Idee dazu?
Ja, im Grunde genommen wird es ja auf Bismarck zurückgeführt.
Bismarck.
Nicht der Erfinder des Korns, sondern der Erfinder sozusagen der Sozialversicherung, der alte Reichskanzler damals. Mhm. Und der hat im Grunde genommen damals soziale Unruhen abwenden wollen, weil die Armutslage damals sehr, sehr schlimm war. Und der hat also sowohl die Krankenversicherung als auch die Rentenversicherung damals auf die Schiene gebracht, um sozusagen die Sozialdemokratie damals ein bisschen im Zaum zu halten. Und das war im Prinzip eine gute Sache, dass man das gemacht hat. Nur es hatte viele, viele Geburtsfehler, mhm, weil man im Grunde genommen große Teile der Bevölkerung nicht mit reingenommen hat. Man hat damals gesagt, okay, das muss nur die bedürftigen Arbeiter später mal versorgen. Man hat die Angestellten anfangs rausgelassen, man hat die Beamten und reichen Selbstständigen auch rausgelassen. Das war sozusagen doppelgesichtig. Im Grunde genommen.
Und man sollte bis 70 arbeiten. Viele Arbeiter wurden gar nicht so alt.
Das Rentenalter 70 war im Grunde genommen illusorisch. Das hat kaum jemand geschafft. Man hat aber dann im Jahre 1911 das auf 65 runtergesetzt, 65 Jahre. Und das hat also über sehr, sehr lange Jahre war eben das Renteneintrittsalter 65.
Mhm. Das heißt, das ist der Beginn letztendlich des Sozialstaates, wenn wir die Rente da als Kernstück nehmen. Also auf Bismarck geht es zurück.
Genau.
Haben Sie mal recherchiert, wie das damals, ob es schwer war, das durchzusetzen? Waren etwas rauere Zeiten noch? Hat der Bismarck das schnell durchbekommen? Bekam er Applaus oder hat er ein paar Argumente gesagt, lass uns das lieber so machen, sonst war es noch schlimmer?
Ja, im Grunde genommen hat man ja damals sozusagen den revolutionären Bestrebungen entgegenwirken wollen. Man hat sozusagen die Luft rauslassen wollen, mhm, aus dem Protest, der sich anbahnte in der Arbeiterschaft, und hat gesagt, okay, wir schaffen euch jetzt hier so ein bisschen soziale Absicherung, dann müsst ihr keine Revolution entfachen. Das war so platt gesagt die Situation. Und im Grunde genommen waren da aber eigentlich alle durchaus damit zufrieden, dass das so gelaufen ist.
Aber im Umkehrschluss bedeutet das ja, wenn man da jetzt die Luft wieder reinlässt, weil man das alles ändert, dann bekommt man wieder eine revolutionäre Stimmung. Also das ist ja klar, wenn jemand nichts mehr zu beißen hat, nichts mehr zu verlieren hat, dann ist er bereit, ganz andere Dinge zu tun. Warum macht unsere Politik das? Ich meine, Bismarck hat es ja, wie Sie es gerade beschrieben haben, aus gutem Grund getan, um das soziale Klima auch für das obere Drittel stabil zu halten.
Ja, das verstehe ich ehrlich gesagt auch nicht, warum die Regierung hier nicht einen stärkeren Handlungsdruck spürt und auch dann eben dem nachgibt. Im Augenblick klappt das noch so mit der Augenwischerei. Mhm. Im Augenblick klappt es noch damit, dass man den jungen Leuten sagt, ja, ihr müsst doch privat für euch was tun. Das ist ohnehin effizienter und besser. Privat ist ja angeblich besser als Staat. Und deshalb glauben eben leider Gottes sehr, sehr viele Menschen heute sozusagen der Allianz mehr als dem Staat. Und das kann ich ehrlich gesagt nicht verstehen. Wenn ich gucke.
Das ist die Arbeit von Herrn Kaiser.
Was macht die Allianz sozusagen? Sie macht im Grunde genommen operative Gewinne von an die 10 Milliarden jedes Jahr im Augenblick. Wirklich Rekordüberschüsse, zahlt Rekorddividenden. Also für die Aktionäre ist das eine sehr, sehr gute Sache, die Allianz. Ja. Für die Sparer, für die Anleger, für die Kunden eher weniger.
In Ihrem Buch fällt das Jahr 1957 Meilenstein. Auch das ist trocken. Erklären Sie mal, warum ist das Jahr 1957 für die Rente in Deutschland ein wichtiges Jahr gewesen?
Ja, weil man im Grunde genommen damals wirklich gesagt hat, die Rente soll sowas wie Lebensstandardsicherung bieten, Armutsvermeidung bieten. Das war bis dahin auch nicht gegeben. Bis dahin waren die Renten doch eher mager. Sie haben eben nicht dazu ausgereicht, wirklich den Lebensstandard im Alter annähernd zu halten. Und sie wurden nicht dynamisiert. Sie wurden nicht jedes Jahr angepasst an die Entwicklung der Wirtschaft. Mhm. Das heißt also, es ist ja unheimlich wichtig, dass eine Rente, die heute mal ausgezahlt wird, meinetwegen von 1.000 Euro, dass die in 10 Jahren nicht weiterhin 1.000 Euro sind. Dann sind diese 1.000 Euro viel weniger wert. Ja. Es muss also jedes Jahr darauf geachtet werden, dass diese Rente auch entsprechend den Wert behält. Und dass sie auch mit
angepasst wird an die Inflationsrate.
Oder an das Wirtschaftswachstum, je nachdem. Also wenn die Wirtschaft gut läuft und jedes Jahr um 2-3% steigt, dann sollten eigentlich die Löhne und die Renten auch annähernd in diesem Maße auch steigen. Und
wie hat man das gekoppelt?
Gibt es da einen
Schlüssel?
Ja, man hat eben damals so eine Rentenformel entwickelt, die dafür gesorgt hat, dass über lange Jahrzehnte die Renten sind so gewachsen wie die Bruttolöhne. Also im Grunde genommen ist es so, wenn die IG Metall jetzt tatsächlich 6% rausholen würde, und das wäre in der gesamten Wirtschaft so mit 6% Lohnsteigerung, war es über lange Zeit, dass die Renten dann eben auch jedes Jahr um diese 6% gestiegen sind. Anfang der 70er, das wird man heute kaum noch wissen, sind Löhne und Renten ein paar Jahre lang um 11% gestiegen, jedes Jahr.
Das heißt, die damals arbeitend waren und heute Rente bekommen, die haben Glück gehabt noch, also aus heutiger Sicht.
Ja, die sind in einer Situation geraten, wo sie wirklich über Jahrzehnte hin gute Steigerungen der Renten bekommen haben und haben damals auch, ja, haben auch ihre Beiträge geleistet und sind im Grunde genommen, haben dieses System ja geschaffen und haben die Rentenwerte langsam aufgebaut und im Grunde genommen, ja, sind aber im Alter noch mit einigermaßen erträglichen Renten sozusagen belohnt worden. Das wird irgendwann kippen. Es wird irgendwann sich gewaltig drehen. Man kann sagen, seit der Deutschen Vereinigung ist der Rentenwert um ein Drittel ungefähr verfallen. Das heißt, die Renten sind ein Drittel weniger wert. Und das wird sich irgendwann gewaltig auswirken.
Lassen Sie uns über das Jahr 89 sprechen. Da hat dieses Rentensystem, auch wenn man das nicht unbedingt mag oder wenn es unsexy verkauft wird, hat es doch etwas Bewiesenes, dass es nämlich etwas abfedern kann, worauf man sich nicht vorbereiten konnte.
Die Deutsche Vereinigung, meinen Sie wahrscheinlich. Ja. 1990 ist das Rentensystem umgestellt worden. Ja, das ist eigentlich ein einmaliges Beispiel dafür, wie das umlagefinanzierte, das so langweilige Rentensystem, was das für eine Leistungsfähigkeit hat. Wir haben es vermocht, sozusagen von einem Tag auf den anderen 3,9 Millionen Ostrentner in das System hereinzuholen. Und die hatten in dieses System ja vorher keinen einzigen Cent einbezahlt. Das heißt, das Umlageverfahren ist in der Lage, sofort neue Empfänger reinzuholen und auch neue Zahler reinzuholen. Das heißt also, man hat das System sozusagen erweitert um diese 17 Millionen ostdeutsche Mitbürger.
Ja.
Und die Rentner, ungefähr 4 Millionen, bekamen von einem Tag auf den anderen eine Rente, von der sie sich wirklich was kaufen konnten. Die war deutlich höher, deutlich wertvoller und wurde in einer Höhe gezahlt, so als hätten die sozusagen hier im Westen jahrzehntelang Einzahlung geleistet. Und die Einkünfte, die wurden hochgewertet, die werden auch heute noch hochgewertet im Osten, weil durchschnittlich im Osten schlechter bezahlt wird und verdient wird. Also es ist eigentlich ein riesen Solidarakt zu sagen, ich bewerte diese ostdeutschen Löhne um 20, 30, wurden teilweise um über 100% angepasst.
Umso merkwürdiger ist es, dass es gelungen ist, der Rente ein solch schlechtes Image zu gehen und große Teile des Geldes schon in die Privatwirtschaft abzuzweigen, weil ich meine, damit hat keiner rechnen können, das ist eben geleistet worden. Lassen Sie uns für alle, die ganz neu im Thema sind, mal sagen, aus was setzt sich Rente zusammen? Wie viel muss der Arbeitgeber, der Arbeitnehmer und der Staat zahlen? Wie läuft das? Wenn ich heute arbeiten gehe und kriege mein Geld überwiesen, wie viel ist davon schon in der Rente?
Ja, es ist so, dass vom Bruttolohn 18,6% insgesamt in die Rente einfließen sozusagen. Es geht so, also wenn Sie 1.000 Euro verdienen sollten, gehen 9,3% von Ihnen vom Arbeitnehmer, 93 Euro.
Ja.
Vom Arbeitgeber nochmal 93 Euro, das fließt dann in die Rentenkasse direkt ab. Das geht genauso vom Lohn ab wie die Krankenkassenbeiträge, wie die Pflege und wie die Arbeitslosenversicherung.
Das heißt, über viele Jahre, wenn ich mehr verdiene, geht eben mehr prozentual ab. Was ist, wenn ich irgendwann so wenig verdiene, dass das am Ende doch nicht reicht? Wenn ich nach 45 Jahren Arbeit sage, ich hätte gerne Rente und es ist dann eben zu wenig, was passiert dann?
Ja, es ist so, man wird ja eingestuft. Jedes Jahr sozusagen kriegt man von dem, was man einzahlt, Rentenpunkte gutgeschrieben. Das hängt davon ab, wie eingezahlt hat, wie man sozusagen relativ zum Durchschnittsverdiener verdient hat und eingezahlt hat. Derjenige, der 3.100 einzahlt, ist sozusagen Durchschnitt im Augenblick offiziell. Der wird dann auch hinterher wie ein Durchschnittsrentner behandelt. Und wenn Sie weniger verdient haben im Laufe des Lebens, bekommen Sie eben leider auch nur eine Mini-Rente ausbezahlt. Das ist dieses Rentensystem, was wir heute haben, was streng nach Äquivalenz läuft. Also wenig verdienen heißt wenig Rente, viel verdienen heißt mehr Rente, Durchschnitt verdient haben immer heißt eine Durchschnittsrente.
Und das Ganze bei diesem Punktesystem, aber unfair ist das natürlich, und das war es immer schon, gegenüber den Frauen. Frauen werden erstens schlechter bezahlt, das ist schon der erste Skandal, muss man sagen. Dann kriegen sie diesen Nachwuchs, Kinder heißt das ja neudeutsch, die dann wieder auch arbeiten gehen werden. Und da werden sie regelrecht bestraft, weil sie keine klassische Arbeit haben. Das ist doch nicht fair.
Das ist richtig. Also wenn man sieht, Rente funktioniert eigentlich so, dass viel Verdienst, viel Arbeit belohnt wird und weniger gearbeitet, aus welchem Grund auch immer, wird immer streng bestraft. Das heißt also, diejenigen, die Teilzeit arbeiten, 50% der Frauen arbeiten nur Teilzeit. Ja. Das heißt also, da arbeiten, kriegen sehr weniger Lohn, kriegen obendrein häufig noch geringere Stundenlöhne. Das wird in der Rente heute leider Gottes am Ende bestraft und wird nicht sozusagen wieder gut gemacht in Form von Mindestrenten, wie wir das in den Nachbarländern haben. Das ist genau das, was wir brauchen würden, dass wir das kompensieren.
Da sind wir beim wichtigen Punkt, das wird Zeit, dass wir das ändern. Das wäre ja auch möglich.
Ja,
es ist ja absolut unfair, eine Frau, die 3 Kinder bekommt, dass man zu ihr sagt, na, du bist ja nur zu Hause oder ziehst die Kinder. Ja. Deswegen musst du dich nicht wundern, dass du weniger Rente bekommst. Das ist ja keine bezahlte Arbeit.
Genau. Es gibt zwar so kleine Kompensationen durch das, was wir heute Mütterrente nennen, aber im Grunde genommen ist das nur ein ganz, ganz unzureichender Ausgleich. Ja, es ist so, dass wir heute leider Gottes Menschen, die nicht diese 45 Jahre geschafft haben und die nicht immer einigermaßen gut oder mindestens Durchschnitt verdient haben, dass die im Alter leiden werden.
Lassen Sie uns da einsteigen. Wer schafft denn das überhaupt? Wer ist denn dieser Mindestrentner, auf dem dann gerechnet wird? Gibt es den überhaupt?
Ja, den mag es irgendwo geben, aber dieser Standardrentner, der setzt ja voraus, dass er 45 Jahre im Prinzip Durchschnitt verdient hat. Das wäre nach augenblicklicher Lesart 3.100 brutto Euro im Monat. Guckt man in die Statistik, schafft das aber nur ungefähr 37% schaffen das, 63% nicht. Das heißt also, fast 2/3 liegen mit ihrem Einkommen unter dem angeblichen Durchschnittseinkommen. Nur ein Drittel schafft es.
Was bedeutet das denn für die im Alter?
Das bedeutet, dass große Teile der heute Beschäftigten im Alter leider nur eine absolute Mini-Rente kriegen werden. So wie es konstruiert ist, ist das im Grunde genommen eigentlich furchtbar. Dass man dadurch, dass man viele, viele Menschen heute so in diesen Niedriglohnbereich hineingeschoben hat, viele in die Minijobs geschoben hat, in die Solo-Selbstständigkeit, IAGs hat man das mal genannt.
Genau, mehr Eigenverantwortung.
Ja,
Sie müssen das positiv formulieren,
Herr Bordolis. Ja, stimmt. Das hat man gesagt, ihr könnt für euch jetzt selbst sorgen und hat sie dann sozusagen LKWs fahren lassen mit Tiefkühlkost oder mit anderen Geschichten oder hat sie irgendwo in die Schlachthäuser gesteckt, wo sie dann Schweine zerteilen können und sollen sie dafür selbst sorgen. Nein, das hat dazu geführt, dass diese Menschen aus dem Sozialsystem rausgedrängt wurden, aber auch so wenig trotzdem verdient haben, dass sie auch privat nichts machen konnten. Das ist eine ganz perfide Situation, die dazu führt.
Wenn man immer sagt, du musst privat ansparen, da ist gar nichts zum Sparen.
Ist nichts dafür da, nein. Diese Solo-Selbstständigen, die verdienen eigentlich schlechter als die angestellten Beschäftigten und haben auch weniger Vermögen angesammelt.
Betrifft das auch die Leiharbeiter?
Auch die. Diese Leiharbeiter verdienen auch schlechter als die Stammbelegschaft und sind häufiger arbeitslos. Also wir haben zusammengerechnet, dass wir im Grunde genommen von denen, die heute arbeiten, das sind Erwerbstätige 44 Millionen, ganz toll, wird immer gesagt, super Rekord, 44 Millionen, dass da mindestens 20 Millionen, also die Hälfte davon ungefähr, in die Altersarmut rutschen wird oder so wenig verdienen heute, dass sie große Gefahr leiden, dass sie mal da in diese Situation reinkommen, dass sie im Alter wirklich möglicherweise Sozialhilfe oder Grundsicherung beantragen müssen.
Man muss auch mal dazu sagen, dass wenn einem eben geraten wird, hier IAG oder Minijobber oder eben Leiharbeit, dann kannst du flexibler arbeiten. Da spart ja vor allem der Arbeitgeber, dass den Anteil, den er reinbezahlen muss. Deswegen rät er einem auch dazu. Das ist keine selbstlose Hilfe nach dem Motto, das ist eine tolle Idee, sondern der weiß schon, warum der einem dazu rät und vielleicht im Verbund auch mit der Versicherung. Und ich habe übrigens noch ein interessantes Angebot von der Versicherung, steigt doch da mal ein. Werden die Menschen eigentlich über den Tisch gezogen, Ihrer Meinung nach?
Ja, indem man heute ein System, was eigentlich jahrzehntelang super funktioniert hat, an die Wand gefahren hat und dann die Verantwortung an die Beschäftigten zurückverweist. Mhm. An diejenigen, die, sagen wir mal, zu 40% oder 50% auch mit sehr geringen Löhnen leben müssen. Und dann denen sagt, bitte sorgt doch für euch alleine. Und das ist vollkommen verrückt. Im gleichen Atemzug sieht man aber, dass sozusagen die Oberen sich da nicht beteiligen, weil große Teile derjenigen, die wirklich gut verdienen, sich verabschiedet haben aus dem Sozialsystem.
Da sind wir aber beim Grundfehler, der schon bei Bismarck ja angefangen hat und der bis heute durchgehalten wurde, den man dringend korrigieren möchte oder sollte, wenn man den sozialen Frieden in einem Land wirklich erhalten möchte. Wer hat denn noch nie eingezahlt? Wer war denn noch nie verpflichtet? Wer konnte denn immer schon privat irgendwas machen? Also es zahlen ja gar nicht alle ein. Wer zahlt denn nicht ein?
Richtig, es zahlen zum Beispiel alle Beamten nicht ein.
Alle Beamten zahlen nicht ein.
Alle Freiberufler, also freie Berufe, die Apotheker, die Notare, die Rechtsanwälte, die Steuerberater, die zahlen alle nicht ein. Das sind ja gerade die Berufe, die oft ganz gut verdienen und die im Grunde genommen für die solidarische Versicherung sehr günstig wären. Die zahlen nicht ein. Alle, auch Selbstständigen, zahlen.
Auf Honorarbasis, ohne Sozialversicherung.
Die und so zahlen weiter. Nicht ein. Ja. Es zahlen Politiker nicht ein. Es zahlen Topmanager nicht ein.
Also die, die es sich leisten könnten, die tun es nicht.
Ja, und man muss sagen, es gibt andere Länder, da ist das anders geregelt. Wir sind eigentlich im Grunde genommen der einzige Staat hier in Europa, wo es genau so geregelt ist, dass die Gutverdiener und Beamten nicht einzahlen ins System. Im Grunde genommen kann man überall um uns herum anschauen und überall hat man eine Situation in den Nachbarländern, wo genau diese Gruppen auch in das Sozialsystem und in die Rente einzahlen.
Das ist das Interessante, weil bei uns wird ja dann immer gesagt, ja, das ist ja alles schön, was ihr da möchtet, ihr seid ja irgendwelche Sozialromantiker und so weiter, aber es geht eben gar nicht. Wenn wir uns dann Länder angucken, nicht unbedingt nur die Schweiz, das ist klar, da ist noch eine andere Kultur, aber auch in Österreich ist es vollkommen anders, könnte man übernehmen. Sie sagen ja auch im Buch, das wäre von heute auf morgen möglich. Das Dilemma, was wir haben, können wir, glaube ich, auch gleich an diesem Tisch mal besprechen. Der Einzelne, der das jetzt sieht, hat wenig Möglichkeiten, das zu ändern.
Richtig, das ist so ein bisschen das Frustrierende für den Einzelnen, aber er muss im Grunde genommen erkennen und auch sehen, dass es für ihn auch positiv möglich wäre, wenn er die Politik im Grunde genommen überzeugt, wenn wir Dampf machen, wenn wir alle sozusagen Druck machen auf unsere entscheidenden gesellschaftlichen Schichten, auf die Politik, auf die Lobbyisten, auf die Unternehmen, auf die Sozialverbände im Grunde genommen, dass wir auch zeigen, dass wir da Interesse dran haben. Also die junge Generation muss im Grunde genommen sehen, dass sie da nicht irgendwie frustriert sich nur abwendet, sondern dass sie auch zeigt, hier, es geht um uns. Mhm. Wir müssen für uns was rausholen. Es muss sich was ändern in diesem Staat.
Wenn wir von meiner Generation von über Rente spricht, dann habe ich immer diesen Blümspruch, die Rente ist sicher im Ohr. Das wurde auch plakatiert oder eben das, was er nie gesagt hat, wer lang genug Arbeit sucht, hat genug Arbeit. Das hat er nie gesagt. Das habe ich noch im Kopf. Aber dann kam ja das Jahr 2001, dann kam eben Rot-Grün Schröder die Riester-Rente. Schlimmes Wort. Erklären Sie doch mal, was ist denn die große Veränderung vor Schröder und dann nach Schröder, also mit Riester? Was ist denn die Riester-Rente? Was ist denn daran jetzt so unappetitlich, dass Sie sagen, das muss weg?
Ja, es ist so, dass Rentenkürzungen eigentlich schon ein paar Jahre vorher eingesetzt haben, aber mit Schröder-Riester ist im Grunde genommen das offizielle, sozusagen die Anweisung oder der Ratschlag der Regierung gekommen. Liebe Leute, die gesetzliche Rente taugt nichts, ihr müsst sozusagen privat euch zusätzlich absichern. Man hat ein sogenanntes Drei-Säulen-Modell erfunden, vollkommen bescheuert. Man hat vorher gesagt, die gesetzliche Rente sichert einen über die Jahrzehnte später. Und dann hat man gesagt, nein, diese eine Säule, die reicht nicht. Die eine Säule ist löchrig geworden. Ja. Also brauchen wir eine zweite Säule, das ist die Betriebsrente. Dritte Säule, private Zusatzvorsorge. Das hat man dann als Riester-Rente getauft. Und ihr müsst jetzt alle drei Säulen besparen. Und letztlich, verrückterweise, ist es so, dass die zweite und die dritte Säule nur von dem Arbeitnehmer und dem Beschäftigten bespart werden soll. Das heißt, da ist der Arbeitgeber weitgehend raus. Und das ist also eine vollkommen ungerechte Situation, dass man gesagt hat, hier, du sollst, die erste Säule taugt nichts, also musst du eine zweite und eine dritte aufmachen.
Bitte alleine.
Du kriegst da so ein bisschen Zuschüsse vom Staat, aber die Arbeitgeber halten sich weitgehend raus. Mhm. Und das ist genau eine Situation gewesen, wo man hochoffiziell sozusagen die Arbeitgeber entlastet hat und hat gesagt, hier die Arbeitnehmer, die Beschäftigten, Arbeiter, Angestellten, die müssen eigentlich die Suppe selber auslöffeln und denen schiebt man die Verantwortung zu. Und wenn die nicht genug tun, sind sie selber schuld im Alter. Müssen sie sehen, wo sie bleiben. Aber im Grunde genommen hat man ein System installiert, was viel, viel, viel teurer ist als das alte System. Man hat das ja, kann das klar ausrechnen, dass das, was hier seit Schröder-Riester uns allen zugemutet wird, für uns viel, viel teurer kommt und am Ende sogar weniger dabei rauskommt. Das ist also eine völlig absurde Situation. Sie haben schon Österreich angesprochen. Ja. Dort hat man genau in dieser Phase auch darauf verzichtet. Die haben auch darüber diskutiert. Die haben gesagt, nein, wir wollen im Grunde genommen nicht den Menschen diese unzumutbare Situation schaffen, dass die unter tausenden Produkten auswählen sollen.
Was ist denn das Richtige?
Soll ich jetzt eine fondsgebundene Rentenversicherung nehmen oder besser einen Dreitopf-Hybriden? Soll ich irgendwie einen Investmentfonds kaufen? Soll ich
Immobilien?
Soll ich ja? Also
Flugzeugbeteiligung?
Es ist eigentlich ich glaube, es gibt mehrere tausend verschiedene Riester-Produkte und Das kann im Grunde genommen kein Mensch überblicken. Es wird dem Sparer zugemutet, dass er da eben sich durch jahrelang durch Testhefte quälen soll und soll dann die richtige Entscheidung treffen und möglicherweise das Produkt irgendwann wieder wechseln und ändern. Nein, das ist vollkommener Unfug, dieses den Menschen zuzumuten. Es ist teuer, es ist aufwendig, es ist extrem schwierig. Man hat immer ein schlechtes Gewissen, dass man das Falsche gemacht hat.
Und es
ist
wahnsinnig riskant.
Und es kann riskant sein unter Umständen bei manchen Anbietern. Es gibt jetzt den ersten Anbieter, der sogar Negativzinsen auf einen geriesterten Banksparplan den Leuten aufs Auge drücken
wollte. Müssen wir mal sagen, also Negativzinsen also auf einen geriesterten Banksparplan.
Ja, das heißt also, wenn ich mein Geld sozusagen in diese private Vorsorge, diese Riester-Vorsorge stecke, wird das jetzt zurzeit sogar, soll das weniger wert werden sozusagen. Mhm. Es wird sozusagen mit jedem Tag, wo es da liegt, bei der Sparkasse, soll es dann am Ende sozusagen an Wert abnehmen.
Das kann ich ja nur kompensieren, wenn ich einfach auch weniger lebe. Dann geht es wieder auf. Also ich sterbe einfach früher.
Ja.
Das wäre doch. Was ist denn mit der Idee, die ja immer wieder diskutiert wird, dass man einfach länger arbeiten muss? Bis 77 vielleicht irgendwann mal. Wie ist das?
Ja, es gibt ja natürlich, es wird immer im Grunde genommen, werden diese Vorschläge genau von denen gemacht, die das anderen aufs Auge drücken wollen. Gucken wir doch mal auf die heutige Situation. Wir haben heute die Situation, dass die Menschen tatsächlich arbeiten so bis 63, 64, so ungefähr. Das ist ja in Ostdeutschland 63,5. Hier haben wir so 64.
Wie lange haben Sie dann gearbeitet so im Schnitt?
Die haben dann gearbeitet. Ja, das kommt. Sie haben im Grunde genommen eine Versicherungsdauer, kann man im Augenblick sagen. Bei Männern liegt die so bei 39, 40 Jahre, bei Frauen liegt sie bei 35 Jahren.
Und dann wollen die meisten in Rente gehen.
Und man muss sagen, die können auch nicht viel länger arbeiten. Die Situation in den Betrieben ist eigentlich so, dass schon ab dem Alter von 60 ungefähr die Beschäftigten so langsam rausgedrängt, rausgemobbt werden. Also Beschäftigte, die mit 55 oder so in dem Bereich ihre Jobs verlieren sollten, die haben ganz große Schwierigkeiten, wieder reinzukommen.
Also selbst wenn sie arbeiten wollten, wenn sie erstmal draußen sind, wird es schwierig. Ab 55 quasi unmöglich.
Ab 55 kriegt man im Grunde genommen keinen Job, wenn man einmal aus dem System rausgefallen ist. Und wie gesagt, diejenigen so ab 60, 61, 62, den legt man im Grunde genommen in den Betrieben leider auch schon nahe. Also man redet immer von dem Facharbeitermangel, dass wir angeblich so wenig Menschen hätten. Da müsste man eigentlich jeden Kopf pflegen und hegen. Aber in der Praxis ist es eben leider nicht so.
Hat das auch damit zu tun, dass sie noch besser bezahlt werden?
Teils kann das so sein. Mhm. Ja. Also, weil die sind ja dann im Laufe der Zeit schon in ganz gute Gehaltsschichten angewachsen.
Also da, wo die aussteigen, steigt ja ein Neuer nicht ein.
Richtig. Ja. Und im Grunde genommen will man eigentlich sozusagen willige 30-, 35-Jährige, die sich noch richtig reinhängen, die noch total gesund sind und die auch nicht groß fragen unter Umständen, wenn es darum geht, irgendwie mal unangenehme Sachen in Kauf zu nehmen. Mhm. Also das ist so leider der Stand. Und deshalb also zu sagen, man soll bis 70 arbeiten, ist im Augenblick eine blanke Illusion. Weil diese Beschäftigungsverhältnisse gibt es in der Praxis eigentlich derzeit nicht. Und viele, die sehen, dass also das Tempo ist ja relativ hoch geworden heute im Arbeitsleben. Das heißt also, diese Jobs, die es früher gab, wo jemand so ab 55, 60 so ausklingen konnte und sozusagen mal eine ruhige Kugel schieben konnte und vielleicht einen weniger beanspruchenden Job machen konnte, die gibt es gar nicht mehr. Diese Jobs, die so für die Älteren sozusagen ein langsames Ausklingen ermöglicht haben, die sind alle wegrationalisiert worden. Die gibt es gar nicht mehr in der Praxis. Das heißt, sie müssen im Grunde genommen dieses hohe Tempo eigentlich bis zum Schluss gehen. Und wenn sie das nicht können, werden sie eigentlich rausgedrängt. Mhm.
Herr Balodes, haben Sie denn eigentlich mal Herrn Riester getroffen?
Ja, mehrfach.
Wie war das denn?
Ja, der Riester.
Ich weiß nicht, vielleicht ist das ja auch zu Unrecht, das Image. Vielleicht wollte der ja was anderes mit der Riester-Rente und der wurde dann verbogen. Könnte ja auch sein. Ja. War Harz. Ja, auch möglich. Oder wusste er genau, was er tut?
Ja, ich glaube, der Riester hatte von der gesetzlichen Rente eigentlich leider gar nicht so viel Ahnung. Also ich hatte den Eindruck, dass der da so in den Job reingeraten ist, wo er sich selbst so allmählich hineingearbeitet hat und hat auch dann, auch letztlich ist er auch stark beeinflusst worden, man muss sagen.
Er hatte Berater.
Er ist
bei ihm klingt das immer so negativ. Er hatte Berater.
Ja, er ist gut beraten worden. In dem Falle war es, glaube ich, die Bertelsmann Stiftung. Ja. Das ist also eine Institution, die auch für die Marktwirtschaft eintritt und immer sehr unabhängig scheinbar operiert.
Democracy.
Aber die im Grunde genommen doch stark die Interessen auch der Arbeitgeber vertritt. Und er ist damals also, glaube ich, auch schnell mit Schröder ins Geschäft gekommen. Also das heißt, er ist sozusagen derjenige gewesen, der für Gerd Schröder diese Arbeit ausgeführt hat, dass er eben diese Privatisierung einleiten sollte, und war ja auch recht erfolgreich. Und er war auch dann nach seiner Ministerzeit noch sehr, sehr erfolgreich als Handlungsreisender für Finanzdienstleister. Das heißt, Riester hat jahrelang die höchsten Einkommen erzielt im Bundestag.
Bei sich selbst.
Er hat diese Einkommen.
Sie haben gerade nicht, dass er das falsch verstanden wird. Nicht für die Rentner, für sich selbst.
Er hat für sich selbst gute Honorare bei, Fachvorträge für Investmentgesellschaften, für Banken, für Versicherungen gehalten hat, hat er gute erzielt er heute noch. Er tritt heute noch bei großen Veranstaltungen und Messen auf für Finanzdienstleister und ist da immer noch Grundzeuge. Und für ihn hat sich das wirklich gelohnt, muss man sagen. Er hat da einen guten Job gemacht. Er hat also die Privatisierung durchgezogen. Er hat selbst dann diese Produkte weiter promotet und hat im Grunde genommen uns jetzt den Scherbenhaufen hinterlassen.
Wenn Sie sich das anschauen, was da heute bei rauskommt, was auf uns zukommt, glauben Sie, dass Herr Riester selber an dem, was er da auf den Weg gebracht hat, ich glaube nicht unbedingt, dass das bösartig war, vielleicht war mal teilweise da Überzeugung dabei, dass er das bereut heute, dass er sagt, das war nicht so eine gute Idee?
Ich glaube, er hält fest an seinem Lebenswerk. Also wenn Leute sich mal so auf so eine Schiene eingeschossen haben, dann sind sie eigentlich nicht bereit, da von wegzugehen. Also zumindest in der Öffentlichkeit bereut er das nicht.
Mhm. Wie ist es mit Herrn Schröder? Ich meine, das wissen ja viele gar nicht, ein SPD-Mann.
Das stimmt.
Na, jetzt wo ich sagen, fällt es mir ein. Also ja. Warum hat er das? Im Buch fällt auch der Name Maschmeyer und so weiter.
Ja.
Was hat das denn eigentlich mit für die Arbeiter eintreten zu tun? Können Sie mir das erklären? Das ist ja alles so gegen den Arbeiter, der ja sehr stark angewiesen ist auf die Rente, was da übrig bleibt. Viel ist es ja auch nicht, wenn es Mindestrente ist. Der hat ja eben nicht die 15 Immobilien und diese großen Firmen, die immer, und er hat auch keine großen Aktienpakete. Können Sie mir das erklären, warum die SPD, auch Nahles wird genannt, die vorher ganz da stark gegen das war, was wir heute haben, heute das stark verteidigt. Also was ist denn da mit der SPD los? Ändert sich das möglicherweise unter Herrn Schulz? Dass man wieder sagt, einen Augenblick mal, das ist irgendwie nicht so arbeiterfreundlich.
Ja, diese Hoffnung, die haben ja viele gehegt, aber im Augenblick sitzt immer noch nicht. Im Augenblick
ist nicht oder was?
Ja, man muss sagen, wenn man guckt, welche große Partei wäre in der Lage, hier etwas für die jungen Leute, für die Beitragszahler und für die Rentner zu leisten, ja, wer kommt da in Frage? Im Grunde genommen, die CDU ist sehr eng angebunden an die Arbeitgeberschaft. Die machen es nicht. Die FDP schon gar nicht. Das sind die großen Promoter der privaten Finanzprodukte.
Seehofer hat das sehr kritisch gesehen,
muss man sagen. Ja, Seehofer hat anfangs, der sieht ja manches teilweise sehr gut und ändert dann aber leider wieder seine Meinung. Ja. Er hat von Anfang an die Riester-Rente eigentlich in die Tonne gekloppt, hat gesagt, das ist hier ein absoluter Bürokratiemonster und das ist ein Schaden für die Arbeitnehmerschaft. Das hat er eigentlich lange Jahre so vertreten. Jetzt sieht das ein bisschen anders, ist scheinbar irgendwo eingefangen worden. Nein, aber mal gucken, im Grunde genommen wäre die Hoffnung schon auf der SPD, dass die wieder mal zur Vernunft kommen. Sie haben im Grunde genommen uns das Schlamassel eingebrockt. Sie müssten nur ehrlicherweise auch sagen, dass sie das gemacht haben und dass sie jetzt sich sozusagen wandeln wollen. Ja. Dass sie das, was sie damals unter Schröder-Riester angeleitet haben, dass sie das wieder zurückdrehen oder zumindest korrigieren. Und leider sehe ich das zurzeit nicht. Es gab gewisse Anwandlungen, aber zurzeit sieht es ja danach aus, als ob sie eher die Politik wieder festzementieren und in einer großen Koalition dann weiterführen. Mhm. Sogar noch vielleicht verteidigen und perfektionieren. Also im Augenblick sehe ich da noch keinen Wandel.
Man spricht ja hier auch von Idiotenhügeln. Man hat sich mal auf etwas festgelegt, stellt später fest, dass das vollkommen daneben war, auch wenn man das damals nicht wusste. Und da musste irgendwie dieser Hügel verteidigt werden, auch wenn alle Zahlen gegen einen sprechen. Lassen Sie uns über die Betroffenen reden und was das für die bedeutet. Wenn die Riester-Rente jetzt so weiterläuft, wenn der Riester schon lange unter der Erde liegt, was bedeutet das so in 15, 20, 25 Jahren für die jetzt an diesem System nicht beteiligt werden, sondern denen das aufoktroyiert wurde? Was bedeutet das für die?
Das bedeutet vor allen Dingen, dass die jungen Menschen, die heute beschäftigt sind, dass die deutlich mehr zahlen. Es ist ja das Verrückte, dass uns ja gesagt wird von Seiten der Lobbyisten, das, was heute passiert, wäre eine Ausbeutung der Jungen durch die gesetzliche Rente. Es ist genau umgekehrt. Die Abkehr von der lebensstandardsichernden gesetzlichen Rente hin zur mehr Privatisierung, Riester-Rente und so weiter, das macht es ja erst so richtig teuer. Das ist das Verrückte. Dieses neue, verrückte Drei-Säulen-Modell kostet unterm Strich viel, viel mehr für die Jungen und beutet sozusagen heute die Beschäftigten. Alle, die heute einen Job haben, die arbeiten, müssen dadurch mehr einzahlen, als sie...
Und kriegen später auf jeden Fall weniger zurück.
Kriegen unterm Strich dann später weniger zurück, als in dem Modell, was mir vorschwebt.
Ist das für Sie letztendlich eine ganz groß angelegte Betrugswelle? Ist es so etwas Ähnliches wie eine softe Bankenrettung? Man kriegt auf jeden Fall nicht das zurück, was man angezahlt hat.
Es ist auf jeden Fall eine totale Augenwischerei. Man sagt den Leuten, ihr sollt für euch mit privat vorsorgen. Und das führt dann dazu, dass sie im Grunde genommen deutlich mehr einzahlen und am Ende ein schlechteres Ergebnis bekommen. Das ist letztlich, ja.
Also nochmal konkret, die Rentengelder werden auf den privaten Finanzmarkt umgelenkt.
Sollen
und da machen die dann.
Das ist ja nichts anderes. Private Vorsorge heißt nichts anderes. Das heißt nämlich, dass ich das Geld nicht im Umlageverfahren an die deutsche Rentenversicherung zahle, sondern an irgendeinen Anbieter eines Investmentproduktes, einer Versicherung, eines Banksparplans oder was auch immer. Und das oder in einer Betriebsrente. Betriebsrente hört sich irgendwie klasse an, aber in Wirklichkeit ist es nur private Vorsorge. Betriebsrente werden.
Tolle, ja. Ja, was ist Betriebsrente?
Betriebsrente ist.
Der Betrieb gibt mir Geld, richtig?
Das war es mal. Also es war mal früher, Betriebsrente war mal, wenn Herr Thyssen, Herr Krupp, Herr Opel oder wie immer die früher mal hießen, diese Patriarchen, die haben gesagt, wenn du 20, 30 Jahre für mich gearbeitet hast, hast dich krumm gelegt, kriegst du im Alter eine Belohnung von mir.
Meine Solidarität für dich.
Du kriegst von mir pro Arbeitsjahr so und so viel Mark draufgelegt. Dann bekamen die Arbeiter tatsächlich 500, 600, 700 Mark mehr raus im Alter. Und das war klasse. Sie haben
war das noch so ein Arbeitgeber mit sozialem Gewissen?
Sie haben nichts, ja, es war eine Situation, was heißt soziales Gewissen? Die Arbeiter haben ja auch was geleistet für das Werk und haben im Grunde genommen Betriebstreue, die waren lange da und waren gut eingearbeitet, haben ein gutes Ergebnis erreicht und sind im Alter dafür belohnt worden. Das ist aber sozusagen aus dem Ergebnis des Unternehmens bezahlt worden. Heute sieht es so
aus. Also war es fair?
Ja, in gewisser Weise zumindest fairer als heute.
Weil es ja erwirtschaftet worden von Ihnen, das hat der Chef ganz oben einfach auch weitergegeben.
Genau,
er selbst hat auch
genau,
ganz gut gelegt.
Ein Teil dessen, was die Arbeiter sozusagen erwirtschaftet haben, wurde ihnen dann wieder aus dem Betriebsergebnis hinterher bezahlt. Heute sieht es so aus, die neue Betriebsrente ist eigentlich keine Betriebsrente mehr. Das ist eine reine Augenwischerei. Das soll der Arbeitnehmer selbst einzahlen. Das ist vollkommen verrückt. Das heißt Betriebsrente, aber der Beschäftigte soll Monat für Monat was abzwacken von seinem Lohn. Und soll es selbst einzahlen. Entgelt umwandeln heißt es so toll. Das ist ein toller
Betrieb. Also alles, was daran Betrieb ist, dass der Betrieb dir den Rat gibt, das zu tun.
Ja, der Betrieb soll es gibt dir den Rat und er spart noch obendrein Sozialabgaben, weil nämlich für die Umwandlung des Bruttolohnes spart der Arbeitgeber noch seine Sozialabgaben, die er auf diesen umgewandelten Teil hätte zahlen müssen. Es ist eigentlich eine lukrative Sache für den Betrieb. Und am Ende soll es eben der Arbeitnehmer im Alter bekommen. Und jetzt kommt's. Er muss von diesem Geld volle Steuern zahlen.
Er muss volle Kranken. Die Zahlen müssen Sie mal nennen, obwohl jeder. Das kann man nicht, wenn man das vorher wüsste, wird man keinen Zu da reinballern.
Ja, also es ist so, dass man eben volle Steuern zahlt, volle Kranken- und Pflegeversicherung zahlen muss und nicht nur den Arbeitnehmeranteil, sondern den Arbeitgeberanteil auch noch. Ja.
Das heißt, für den Betrieb bezahlt.
Im Grunde genommen zahlt man dann das, was der Betrieb sozusagen oder was die Rentenversicherung mal später als Arbeitgeberanteil zahlt. Das zahlt man dann alles auf die Betriebsrente alleine. Man zahlt knapp die Hälfte der Auszahlung, muss man dann schon an solchen Abgaben entrichten. Das bleibt also nur die Hälfte der sogenannten Betriebsrente übrig. Und jetzt kommt's. Die Betriebsrente sorgt dafür, dass die gesetzliche Rente geringer ausfällt. Das heißt also in diesem
tollen... Man spart da gar nicht plus, sondern das gleicht sich aus.
An diesem tollen System mit diesen drei Säulen ist es so, dass wenn man die zweite und dritte Säule aufbaut, macht man die erste Säule kaputt. Und da frage ich mich, was soll denn dieser Unfug anfangen, wenn ich sage, ich will die erste Säule stärken, indem ich eine zweite und dritte daneben setze und aber sozusagen mit dieser zweiten und dritten Säule die erste allmählich unterhöhle und noch besonders zerstöre. Mhm. Denn die gesetzlichen Renten fallen durch diese Form der Entgeltumwandlung niedriger aus. Das heißt, alle die sowas machen, Gehalt umwandeln, werden hinterher eine schlechtere Rente aus der Rentenkasse kriegen.
In Ihrem Buch beschreiben Sie auch das Beispiel eines Menschen, der für die größte, der in der größten Gewerkschaft, die wir weltweit haben, IG Metall, habe ich erfahren, gearbeitet hat, der diese Dinge getan hat. Wie viel hat er einbezahlt? Was hat er rausbekommen? Einfach mal Zahlen, wo man sagt, okay, das ist jetzt keine Kleinigkeit.
Ja, der hat so um die 21.000 einbezahlt, wenn ich das noch im Kopf habe. Ja. Und hat dann am Ende, ja, letztlich für ihn rausbekommen zum Betrag von 8.000 bis 9.000, knapp 9.000 Euro.
Von den 21.000 hat er 8.000 zurückbekommen. Ja, wo ist das Rest? Geld. Wo ist es geblieben?
Ja, es ist eine, es sind Steuern. Es sind,
er muss das versteuern.
Er muss es versteuern, er muss Sozialabgaben darauf zahlen im Alter. Er muss vor allen Dingen hinnehmen, dass seine gesetzliche Rente deutlich niedriger ausfällt.
Wissen das die Menschen eigentlich, was Sie hier sagen? Ist das den Leuten klar?
Nein, das sagt ihnen keiner.
Das ist letztendlich alles Drei-Säulen-Modell, Riester-Rente, das ist ja. Eben 2001, das ist SPD, das ist es, ja?
Ja, es ist genau 2001 gekommen. Man hat 2001 die Riester-Rente installiert. Das heißt, ihr müsst selbst für euch noch was einzahlen. Und dann hat man ihnen das Recht auf Entgeltumwandlung gleichzeitig geschaffen, auch zu dieser gleichen Zeit. Aber das Recht auf Entgeltumwandlung sehen die Arbeitgeber heutzutage sozusagen als Standardmodell. Sie sagen, vorher haben die Arbeitgeber selbst noch was gezahlt in die Betriebsrente. Jetzt sagen sie, wenn die Arbeitnehmer das Recht haben, was umzuwandeln, dann sollen sie es auch machen. Ja. Aber sie sollen es auch alleine umwandeln.
Herr Banode, Sie sind seit über 25 Jahren Fachjournalist für Altersversorgung, Rente und Finanzdienstleister. Sie fahren auch über Land und halten Vorträge. Da haben Sie mir vorher gesagt, es ist schwer, dass da jemand unter 55 da ist. Ich hoffe, wir können das hier an dieser Stelle mal ändern, weil das Thema ist heiß und macht einen auch wirklich ärgerlich und regt einen auch wirklich auf, weil das betrifft ja jeden von uns. Wie ist es denn, Sie haben ja sehr, sehr lange fürs Fernsehen gearbeitet, hier ARD, auch Monitor, Panorama. Wenn Sie versucht haben, dieses Thema anzubringen, das haben Sie ja immer wieder versucht, das trifft ja auch dort eher eine Zielgruppe, die dieses Alter hat. Wurde das aufgenommen von den Redakteuren, sagt, das müssen wir nach vorne bringen, das ist ein Auftrag auch als ARD oder Sie machen da ja nichts mehr?
Ja, ich bin da irgendwann ausgestiegen, weil ich irgendwie da auch keine, im Grunde genommen, so guten Möglichkeiten gesehen habe, profunde Fakteninformationen so an die Kundschaft zu bringen. Weil also mit 4-5 Minuten Berichten kann man im Grunde genommen so ein Thema sehr, sehr schlecht befördern. Und ich sehe auch irgendwann, dass man im Grunde genommen damit auch unheimlich wenig ändern konnte. Obwohl man im Grunde genommen was ändern müsste. Weil man erreicht ja, man müsste eigentlich die jungen Leute auch erreichen, gerade die 30-, 40-Jährigen, und müsste sie dazu bringen, eigentlich jetzt auch klare Forderungen zu erheben, dass sich da was ändern muss. Und man sieht auch in den Nachbarländern, es geht. Also ja, wir fordern ja nichts irgendwie Utopisches.
Dazu kommen, dass das, was Sie sich wünschen, was Sie im Buch auch fordern, dass das jetzt nicht so ist, dass das gar nicht ginge, sondern im Gegenteil, es handelt sich nur um den politischen Willen, das Geld ist da. Wir haben ja überhaupt kein Geldproblem in diesem Land. Richtig. Aber es ist eben so, dass diejenigen, die das dann umsetzen sollten, die wiederum schützen, die es mitbezahlen müssten, die genug haben. Das heißt, da ist ein Gemauschel zwischen politischer Mittelschicht und Superreichen, das Obszönreichen nenne ich die inzwischen. Aber lassen Sie uns nochmal auf die Argumente kommen, die der gesetzlichen Rente dieses schlechte Image verpasst haben. Da sage ich mal, Pillenknick kommt da und Generationsgerechtigkeit. Habe ich auch heute wieder gelesen in der Süddeutschen Zeitung, riesige Anzeige von einem dieser dubiosen Finanzdienstleister, der so tut, dass er ein staatliches Unternehmen, Generationsgerechtigkeit, sieht man so ein Embryo, der dann so nachdenklich im Mutterleib sitzt und so weiter. Was hat es denn mit dem Pillenknick und der Generationsgerechtigkeit auf sich, dass das als Argument doch funktioniert hat bei den Menschen, nach dem Motto, die ganz Alten wollen sich auf unsere Kosten bedienen, wir sind ja einfach weniger Deutsche, wie sollen wir denn am Ende 4 Rentner ernähren? Was ist denn da dran eigentlich?
Wenig, sehr wenig. Also der Pillenknick ist im Grunde genommen ja auch so ein Märchen. Wenn man die Statistiken guckt, so mit den Geburten, seit oft beginnen die genau im Jahre 1960, dass man so sagt, ab da geht's so bergab. Aber im Grunde genommen haben wir eine Situation, die seit 100 Jahren oder seit über 100 Jahren so ist. Wir hatten so 1910 noch 10, 11 aktiv Beschäftigte auf einen Rentner. Heute haben wir eine Situation von 3-1. Also es ist schon dramatisch anders geworden. Aber die Rente ist komischerweise in der Zeit sogar gestiegen.
Wie geht das?
Wir hatten eine Situation, dass wir einfach mehr Produktivität haben. Wir haben Lohnsteigerung erzielt, wir haben mehr Wirtschaftsleistung erzielt. Jeder einzelne Beschäftigte leistet ja auch deutlich mehr, wenn man überlegt hat.
Wir sind Exportweltmeister.
Wir haben eine Situation, wo vor vielen, vielen Jahren noch 10, 15 Menschen an einem Auto geschraubt haben. Das macht heute einer. Wenn wir gucken, wie produktiv die Wirtschaft geworden ist, dann kann man im Grunde genommen nicht so über so Kopfzahlen mehr rechnen. Man muss gucken, was leistet die Wirtschaft, was wird insgesamt an Output erzielt, ja, und davon kann man auch die Rente bezahlen. Also Produktivität schlägt Demografie, das ist so ein einfacher Begriff. Und zu sagen, weil wir einfach nur immer älter werden und weil wir weniger Junge hätten, dass das nicht mehr funktionieren könnte, dann hätte es schon 100 Jahre lang nicht mehr funktionieren können, sozusagen. Man hätte im Grunde genommen jeden Zeitpunkt der letzten 100 Jahre nehmen können, hätte sagen können, in 20 Jahren wird das System zusammenbrechen. Mhm. Also als ich mich damit beschäftigt habe, in den frühen 80ern angefangen habe, da hat man auch schon gesagt, ja, in 20 Jahren ist die Rente pleite, da ist das ein schwarzes Loch, da kommt nichts mehr raus.
Und wer da reinzahlt, der muss sich nicht wundern.
Ja, ja, und nichts ist davon passiert. Im Grunde genommen ist die Rente heute das einzig Stabile in diesem ganzen Bereich.
Hatte Herr Blüm doch recht.
Der Blüm hatte auf jeden Fall recht mit dem, dass er, wenn man ihn gelassen hätte, wenn man sein System und seine Politik nicht zerstört hätte, dann hätte er noch mehr recht. Also im Grunde genommen.
Man muss dazu sagen, Susanne Pio, er war ja ein Mann, der wirklich auch vom Band kam. Der war Arbeiter.
Ja. Der war wirklich noch ein richtiger Metaller. Der hat ja bei Opel gearbeitet. Ja. Und der wusste im Grunde genommen, wovon er redet. Aber man hat ihn im Grunde genommen nur so als Witzfigur dann später missbraucht und hat ihn da echt in eine falsche Schublade gesteckt. Ja, also man hätte im Grunde genommen damals schon sagen können, im Jahr 2000 ist die Rente pleite oder 2010 oder was auch immer. Nichts davon ist wahr geworden. Das ist das, was die Lobbyisten der Finanzwirtschaft immer behauptet haben, aber das stimmt einfach nicht. Und man muss sagen, wir haben diese demografische Entwicklung schon hinter uns im Wesentlichen.
Das jetzt geht es nämlich wieder.
Eine demografische Entwicklung ist, wir haben zurzeit eigentlich eine Situation.
Also die Talsohle ist beschritten.
Wir haben im Augenblick schon wieder steigende Bevölkerungszahlen. Also man hat im Grunde genommen vor noch im Jahre 2015 hatte man uns prognostiziert, dass wir gewaltige sinkende Bevölkerungszahlen haben. Im Jahre 2050, 2060 sollten wir nur noch 67 Millionen Deutsche haben. Heute sagt man schon wieder, nein, das wird bei 82 Millionen bleiben. Ja. Das weiß im Grunde genommen keiner. Und wir haben die Situation, dass wir tatsächlich die Babyboomer demnächst in Rente haben. Das stimmt, dass wir da einen Anstieg haben werden an Rentnern. Aber wir haben auch ein riesiges Potenzial an Menschen, die noch einzahlen könnten, die wir ranziehen könnten. Also es geht ja immer darum, wer bekommt, wer zahlt. Und wir haben im Augenblick den Luxus, dass wir 12 Millionen Menschen hier haben, die arbeiten und die nicht einzahlen. Und die könnten wir locker in das System überführen. Und dann hätten wir überhaupt.
Was müssten wir dafür tun?
Wir müssten die Minijobber reinnehmen, wir müssten die Solo-Selbstständigen reinnehmen, wir müssten die Beamten reinnehmen, wir müssten die Freiberufler reinnehmen.
Die Apotheker, die Notare, die Politiker.
Genau, die Politiker, die
Spitzenmanager. Und die Top-Manager von den Versicherungen.
Richtig, genau.
Wenn die alle einbezahlen würden.
Die Menschen,
das wären 12 Millionen?
Das sind ungefähr 12 Millionen Menschen,
ja,
die könnten wir reinnehmen in das System.
Das heißt, das ist, also wenn man immer sagt, wir können uns das nicht mehr leisten, wir können uns das nicht leisten, dass 12 Millionen nicht mitspielen.
Wir sollten uns das nicht mehr leisten, dass 12 Millionen nicht mitspielen.
Ja.
Genau.
Ja.
Das ist genau der Punkt. Und man sieht es ja im Grunde genommen, da komme ich wieder auf Österreich. Ja. Unser Nachbarland hat es genau schon geschafft.
Werden wir gleich machen, aber vorher nochmal die Bilanz der Riester-Rente. Die gibt es jetzt seit 16, 17 Jahren. Ja. Was ist Ihre Bilanz?
Ja, im Grunde genommen ist es ein Fehlschlag. Wir haben gesehen, dass wir haben eine Situation, dass 38 Millionen sollten das einzahlen in die Riester-Rente, sollen privat vorsorgen. 16 Millionen haben einen Vertrag ungefähr. Und wenn man aber guckt, wer spart wirklich, wer kriegt so wie
wer hält durch?
Wer hält durch? Wer kriegt wirklich die volle Zulage? Sind das so 6 Millionen? Das ist erschütternd, dass also nur 6 Millionen
von den 38
Millionen,
die das müssten,
die das eigentlich könnten und die sozusagen einen Vertrag machen könnten, sind diesem System, diesem Prozedere nur 6 Millionen gewachsen, dass sie so sparen, dass eben die volle Zulage bei ihnen
ankommt. Aber wenn Sie zwischen 20 und 30 Millionen Menschen haben, die irgendwann, wenn es an die Rente geht, merken, dass das hinten nicht reicht, das ist doch ein enormes Druck auf das, was einen Sozialstaat ausmacht, auf das soziale Klima. Das muss man doch bei der Politik merken. Da gibt es doch ein paar Experten, das ist doch denen klar. Es sind nicht 30 Leute, auch nicht 30.000, 300.000, 3 Millionen, es sind 30 Millionen. Das muss doch mal dämmern.
Dass da irgendwas auf uns zurollt,
ja.
Nur da sind die nicht mehr im Amt. Denke ich mal.
Das ist natürlich wieder richtig. Lassen Sie uns, bevor wir mal zum positiven Teil kommen, dass es auch anders ging, und zwar von heute auf morgen, noch etwas klären, was wir noch gar nicht geklärt haben. Auch die, die nicht einzahlen, haben noch dieses Wort in meinem Raum, die Beitragsbemessungsgrenze. Was ist denn das?
Ja, das ist also eine Grenze sozusagen, die festgelegt wurde, ich sag mal, um die Lebensversicherungswirtschaft zu unterstützen. Mhm. Weil man gesagt hat, es sollen eigentlich nicht alle rein, also nicht nur die Freiberufler bleiben draußen, nicht nur die Beamten bleiben draußen, sondern auch diejenigen, die eigentlich angestellt sind und eigentlich einzahlen müssen, die werden ab einer gewissen Grenze geschont.
Ja.
Die liegt im Augenblick so bei 6.500 brutto im Monat.
Mit welcher Begründung werden die denn belohnt, wenn es sich um ein System handelt, wo man füreinander solidarisch ist und nicht nur die Reichen untereinander und die Armen untereinander? Das ist ja dann keine Solidarität.
Ja.
Wie ist das begründet worden?
Ja, man begründet es eigentlich mit der Bedürftigkeit, dass man im Grunde dieses System vor allen Dingen für die, ich sag mal, armen Schweine installiert hat. Früher Arbeiter, dann später die Angestellten dazu. Und dass man eben diejenigen, die besser gestellt sind, dass die nicht so schutzbedürftig sind. Die brauchen dann nicht so viel reinzuzahlen.
Also wer so bescheuert ist, dass er nicht fürs Alter sorgt, dem muss man das aufs Auge drücken und der Rest weiß schon Bescheid und macht das
also
selber.
Also man im Grunde genommen war der Solidaritätsgedanke von Anfang an nicht so ausgeprägt. Und den müssten wir eigentlich jetzt reinbringen in das System. Mhm. Wir sehen es, dass zum Beispiel Länder wie die Schweiz sagen, jeder zahlt mit seinem gesamten Einkommen ein, also ob er jetzt auch Millionen oder viele Millionen verdient, er zahlt von jedem Euro oder in dem Fall Franken in der Schweiz, zahlt er seinen fairen Beitrag rein und kriegt dann auch im Alter entsprechend eine Rente ausbezahlt und damit, die Renten sind in der Schweiz übrigens gedeckelt, das heißt die Millionäre, die kriegen nicht endlos viel, sondern haben nur ein gewisses Level und dadurch sichert man im Grunde genommen die Akzeptanz auch eines Systems in der Schweiz, was ja durchaus auch streng marktkapitalistisch organisiert ist, aber dort findet dieses System Akzeptanz, weil sie sagen, okay, die Reichen, die leisten auch was für die Ärmeren.
Mhm. Herr Balludis, lassen Sie uns, weil wir jetzt gerade dabei sind, wirklich den Sprung machen zum positiven Teil dieses Buches und auch für alle, die es sich anschauen, könnte man das dann anders machen? Doch, es gibt die Länder, die kennt ihr auch, wo es anders geht, die sich das leisten und zwar, weil sie es wollen. Die Schweiz, klar, die kann das, das ist vielen klar, weil die auch das Geld von überall einsammeln, dort deponiert, aber auch Österreich macht es ganz hervorragend, auch dort heißt es allerdings Schweizer Modell. Aber lassen Sie uns bei der Schweiz vielleicht bleiben und zwar erstmal bei der Haltung vielleicht der Schweizer gegenüber den Bürgern, die sich das nicht unbedingt leisten können, aber trotzdem nicht durch einen Rost fallen. Und wie das in Deutschland ist. Sie sagen, dass das in Deutschland so ist, dass es immer noch sehr viele Menschen gibt, die einfach weniger bekommen, hat auch damit zu tun, dass so die Mittelschicht das denen nicht gönnt, weil die vielleicht weniger gearbeitet haben. Sie sagen, Sie sprechen von Neidgesellschaft. Das heißt, es wird nicht nur von den Reichen angeboten, es wird auch von der Mittelschicht angenommen. Ja, selber schuld. Womit hat das zu tun? Sollte doch eine Gesellschaft, wenn sie wirklich solidarisch ist, darauf ankommen, dass alle Menschen im Alter nicht nur irgendwie über die Runden kommen, sondern sich keine Sorgen machen müssen. Nicht feudal leben, aber nicht denken, wie komme ich denn, nicht Flaschen sammeln müssen, wie das hier am Rosenthaler Platz immer häufiger passiert, wo ich ergraute Menschen sehe, die dann eben nachts mit der Taschenlampe rumlaufen, das ist mir furchtbar peinlich, und dann eben diese PET-Flaschen da rausholen.
Weil die 25 Cent bringen und die anderen nur 8 Cent.
Genau. Warum ist das in Deutschland so, dass man dafür Werbung machen muss? Hat das mit unserer Haltung zu tun?
Ja, es gibt, wie gesagt, schon so eine Haltung, dass wir uns sozusagen immer positionieren wollen und achten wollen, dass viele denken leider so, dass noch andere unter ihnen stehen sollen. Und das ist ganz furchtbar. Mhm. Ich denke, es sollte eigentlich eine Mentalität einkehren, die jedem ein Minimum sozusagen an Rente, an Verfügungschancen im Alter, auch am Leben gestattet. Und das muss eben oberhalb der Sozialhilfe sein, denke ich, wenn man 30, 40 Jahre gearbeitet hat. Da sind wir einfach leider noch nicht so weit wie unsere Nachbarländer.
Was ist denn das Geld, was ein Durchschnittsrentner heute bekommt? Können Sie mal eine Zahl nennen? Womit muss er denn auskommen?
Ja, der Durchschnittsrentner kriegt aus der gesetzlichen Rente derzeit so einen Betrag von, wenn man alle Männer, Frauen, Ost, Westen so über den Kamm schert, sind das ungefähr 850 Euro.
850.
Ja. Und zwar liegt es natürlich auch daran, dass einige sehr wenig Jahre auch nur eingebracht haben. Wenn man nur mal guckt, was sind die lange gearbeitet haben, das sind dann 35, 40, 45 Jahre, dann liegt das dann so im Bereich von 1200 Euro.
Ist jetzt auch nicht viel.
Ja, das ist auch nicht viel. Das ist also derjenige, der 45 Jahre Durchschnitt verdient hat, immer schön. Das ist ja schon sehr gut, wenn er 45 Jahre lang, im Augenblick wäre das ein Gegenwert von 3.100 brutto im Monat, der kriegt im Augenblick knapp 1.400 Bruttorente, davon muss er aber Kranken- und Pflege zahlen und muss auch eventuell noch Steuern abführen. Das heißt, es bleiben ihm davon eben 1200 und ein paar kleine. Mhm. Und das ist, finde ich, eigentlich eine Sauerei, dass jemand nach 45 Jahren, wo er immer ordentlich verdient hat, dann mit 1200 und ein paar kleinen Kröten abgespeist wird. Und das ist ja, man muss ja sehen, diese 1200 muss man ja vergleichen mit den 3100 im aktiven Leben.
Ja.
Und das ist eigentlich ein Absturz, der ist indiskutabel.
Ja. Der kann sich die Wohnung alles, das kann er sich nicht mehr leisten. Ja. Muss er vielleicht nicht unbedingt, aber das ist ja deutlich weniger.
Meines Erachtens müsste ein solcher Arbeitnehmer, der immer lange Zeit eben guten Durchschnitt verdient hat, wirklich immer beschäftigt war, der müsste in dem Falle nicht irgendwie so 1200 rauskriegen, sondern 1800, 1900 Euro. Das ist immer noch weniger als im aktiven Leben.
Ja.
Aber er muss ja im Grunde genommen schon sein Leben auch halbwegs fortführen können. Ja. Und das ist aber eine Geschichte, die will ihm in diesem Staat im Augenblick gar keiner zubilligen. Also wenn ich da mit Politikern rede oder mit Sozialverbänden, sagen die, sie leben ja im Wolkenkuckucksheim. Das kann ja unmöglich gemacht werden. 1800, 1900, das ist viel zu viel. Geht auf gar keinen Fall. Es geht. Es geht auf jeden Fall. Und es muss auch gehen, meines Erachtens.
Ich bin auf die wirklich interessante und mich erheiternde Zahl gestoßen, die wir in Österreich haben, nämlich die Formel, die in Österreich angewandt wird, 45, 65, 80. Kann ich auch erklären, man zahlt im Schnitt 45 Jahre ein, mit 65 hat man Rentenanspruch und man bekommt dann 80% des Geldes, was man sein Leben lang durchschnittlich verdient hat.
Genau.
Wie machen das die Österreicher? Also wie können sie sich das leisten?
Ja, die können sich das leisten, indem sie insgesamt in ihre Alterssicherung mehr Geld reinpacken. Man muss sich ja entscheiden, was will ich als Gesellschaft machen? Für was will ich Geld ausgeben? Und wenn ich eben, ich kann Geld ausgeben für Rüstung, ich kann Geld ausgeben für Bildung, ich kann Geld ausgeben für Straßen, für Alterssicherung, für Bankenrettung kann ich es ausgeben, ich kann Unternehmen subventionieren, es gibt viele Möglichkeiten, das Geld auszugeben, aber wenn die Österreicher geben 14% ihres Sozialproduktes für die Alterssicherung
14%.
Aus. 14%.
Wie ist es bei uns?
Wir geben so 9-10% aus. Mhm. Das heißt, wir geben Plüm hat mal gesagt, wenn ich kein Benzin in den Motor schütte, dann fängt er an zu stottern. Und so ist es. Mhm. Wenn man einfach mehr Geld reingibt in das System, kann man auch deutlich bessere Renten zahlen. Und das wäre auch möglich. Mhm. Es ist problemfrei möglich, unsere Renten für die Normalverdiener um mehrere hundert Euro pro Monat zu steigern. Und eben dann für die Ärmeren der Rentner dafür zu sorgen, dass die eben nicht mehr Flaschen aus den Containern suchen.
Wenn man das aber machen möchte, dann muss man auch dafür sorgen, dass den Menschen nicht noch mehr Geld von ihrem Lohn abgezogen wird, sondern dass die Löhne fair sind. Das heißt, man muss auch dort dann ansetzen, man sagt, also da müssen ganze Bereiche, für die man nicht wirklich entlohnt wird, sondern wo man an der langen Hand verhungert, die müssen abgeschafft werden. Also die ganzen Minijobber müssten weg. Diese ganzen Ich-AGs müssten weg. Diese ganze Leiharbeit, die schlechter bezahlt wird, trotz der Hartarbeit, das müsste alles weg.
Genau.
Wer ist denn dafür? Also wo sind denn da wer sind denn die Lobbyisten, mit denen sie das durchsetzen können?
Ja, es gibt da so ein paar Sozialverbände. Es gibt im politischen Raum viele im Bereich der Partei Die Linke, die sowas im Augenblick vertritt. Es gibt natürlich auch ein paar Sozialdemokraten, die das vertreten, durchaus. Die haben leider im Augenblick nicht die Mehrheit in ihrer Partei. Auch bei den Grünen gibt es durchaus den einen oder anderen. Aber es gibt so keine breite Massenbewegung im Augenblick. Die brauchen wir. Im Grunde genommen ist das Problem, dass die Bevölkerung, gerade die junge Bevölkerung, sich so ein bisschen abwenden und sagen, ach, die Rente interessiert uns eigentlich im Augenblick nicht. Nein, sie müssten sich dafür interessieren, müssten sagen, jawohl, wir machen Druck hier auf die Politik, damit genau das passiert, dass wir nämlich jetzt wirklich auch wirklich hier einen Systemwechsel herbeiführen, der ja übrigens von quasi einer Sekunde auf die andere realisierbar wäre.
Jetzt wird der Arbeitgeber natürlich sagen, auch Menschen mit kleinen Unternehmen, jetzt kommt dieses schlimme Wort, die Lohnnebenkosten, das können wir uns gar nicht erlauben. Wenn wir das so machen würden, wie Herr Balodes das möchte, dann hätten wir zwar ein paar nette Monate mit unserer Belegschaft, dann wäre das Produkt aber teurer, was wir verkaufen, am Weltmarkt nicht mehr unterzubringen, nicht mehr konkurrenzfähig und dann würden wir alle in die Arbeitslosigkeit gehen. Wie gehen Sie mit so einem Argument um?
Das kommt ja immer. Also die Konkurrenzfähigkeit, die ist ja für den Exportweltmeister Deutschland eigentlich schon bewiesen über die Zeit. Und man muss sich mal angucken, welche Produkte sind denn besonders gefragt? Das sind ja die Daimlers, die Porsches und die hochwertigen Werkzeugmaschinen,
Produkte,
die ganz teuren, die guten Produkte.
Die werden aber dann noch teurer.
Die werden dann etwas teurer, aber man kann nur als Land, als Hochlohnland, als Industrieland wie Deutschland, kann man nur über hoch qualitative Produkte existieren. Wir können uns ja nicht irgendwie mit Ländern in Bangladesch oder so vergleichen. Die Produkte, die in Bangladesch oder in China hergestellt werden, die kommen ja sowieso nicht wieder hier zurück. Wir müssen im Grunde genommen über Qualität, über Innovation gehen. Und da würde ich sagen, sind diese 1, 2, 3%, die da an Steigerungen anfallen, fallen da nicht ins Gewicht.
Machen das so die Österreicher und die Schweizer?
Ja, genau. Ich wollte auch sagen, in Österreich sieht man eigentlich, dass etwas höhere Kosten für die Arbeitgeber gar keinen Schaden darstellen. Es ist so, wir haben ja 18,6 Beitrag hier bei uns in Deutschland. Die Österreicher haben 22,8. Das ist tatsächlich mehr, 4,2 mehr. Es ist übrigens genau die Differenz, die wir in die Riester-Rente stecken sollen. Das heißt also genau das, was die Österreicher in die gesetzliche packen, sollen wir im Baukastensystem ja auch ausgeben.
Viel Geld für die Privatwirtschaft.
Genau.
Das sind Milliarden.
Das viele Milliarden. Und es ist so, dass dort in Österreich die Arbeitgeber mehr zahlen als die Arbeitnehmer. Es ist nicht halbe-halbe, sondern die zahlen ihre 22,8 so, 12,55 und 10,25. Das heißt also 12,55, das ist also ein Betrag, der würde hier in Deutschland...
Das zahlt der Arbeitgeber.
Ja, zahlt den Arbeitgebern in Österreich. Und das würde hier zu Massenprotesten führen. Da würde es heißen, es gibt hier Millionen Arbeitslosigkeit und Betriebe müssen schließen und Tod und Teufel. Aber das haben wir in Österreich seit 1988. Und wir haben eine Situation, dass dort eigentlich kein Unternehmer abgewandert ist und deswegen seinen Betrieb hat schließen müssen.
Wie ist es möglich gewesen, dass in der deutschen Presselandschaft, also dass das nicht nach oben ploppt?
Ja, das ist auch hochinteressant.
Sie sind doch auch als Journalist, können Sie mir das...
Ja, ich bin auch darüber eigentlich entsetzt, dass die deutsche Presse eigentlich im Grunde genommen diese positiven Beispiele in Österreich, in der Schweiz, in Holland, in Belgien, selbst in Frankreich...
Und Luxemburg auch.
In Luxemburg ist es auch gut, Dänemark, dass man diese positiven Beispiele eigentlich mehr oder weniger totschweigt und uns immer wieder sagt, ja, hier, wir müssen doch private Vorsorge machen, die Beschäftigten müssen es für sich selbst sorgen, gesetzliche Rente taugt nichts. Also im Grunde genommen hat man positive Beispiele rundum vor der Nase, ist aber nicht bereit, die umzusetzen und anzuerkennen.
Aber es gab ja immer wieder auch Reisen von Politikern und Gewerkschaftern rüber nach Österreich. Das hast du schon gegeben. Die haben sich da so schlau gemacht. Wie sind die denn zurückgekommen?
Ja, im Grunde genommen... sehr interessiert, aber ins praktische Handeln hat das im Grunde genommen wenig Eingang gefunden. Also man ist eigentlich, der Mensch ist halt verdammt schwerfällig und ist wenig bereit, seine einmal gefassten Auffassungen zu überdenken und auch zu korrigieren.
Glauben Sie, dass die SPD sich ja neu erfinden soll, dass die sagt, so jetzt machen wir bitte was für den Arbeitgeber und Nehmer vor allem?
Es wird im Grunde genommen keine Abkehr von der Schröder-Politik leider stattfinden.
Das wissen Sie schon.
Davon gehe ich aus. Also man kennt ja die Forderungen der SPD vor der Wahl und die waren eigentlich im Grunde genommen auch schon eher enttäuschend. Und also wenn Sie das zum Maßstab nehmen und davon nur einen Teil dann einbringen in die neue GroKo, dann wird das leider auch zum enttäuschenden Ergebnis führen. Und man wird die Union ja ohnehin nur ganz graduell von ihrem sozusagen Kurs abbringen können. Und von der SPD erwarte ich da leider ja eher wenig. Mhm.
Wie wird denn das, dieses deutsche Modell, was ja ein Desaster ist, wie Sie es schon beschrieben haben, wie wird das denn eigentlich vom Ausland bewertet? Weil wir bewerten ja dauernd das Ausland. Wir gucken uns ja dauernd an, was die anderen machen. Wie die Spanier, die Franzosen, die Griechen, und die kriegen von uns dauernd Tipps. Mhm. Wie gucken die das an, was bei uns läuft?
Ja, die kennen das ja nicht so. Also ich weiß, dass also die österreichischen Kollegen dort in den Sozialverbänden, in den Gewerkschaften dort auch regelrecht entsetzt waren, als jetzt diese Vergleiche kamen und haben gesagt, das kann eigentlich gar nicht sein, dass ein reiches Land wie Deutschland sich so ein mieses Rentensystem, ein so mieses Rentenniveau erlauben kann. Und man versteht es auch, glaube ich, nicht, warum die Menschen sich das hier bieten lassen. Mhm.
Man muss dazu sagen, dass jemand, der mehr Rente bekommt, das hier auch investiert. Der gibt er hier aus, der konsumiert hier auch.
Das System, wenn man die Renten...
Ein 90-Jähriger spart jetzt nicht.
Ja, wenn man diese Renten jetzt deutlich steigern würde und würde auch jedem ein Minimum, ein Mindest... Die Rente gibt's, eine Mindestrente gibt es bei uns gar nicht. Also viele denken, es gibt eine Mindestrente, gibt es aber nicht. In ganz Westeuropa, um uns herum, gibt es überall solche Mindestrentensysteme.
Also wir sind das Land ohne Mindestrente.
Wir sind das einzige Land sozusagen Westeuropa, was sozusagen es gestattet, den Gutverdienern sich rauszuhalten, also den Beamten, den Freiberuflern und allen sich rauszuziehen. Ja. Und das einzige Land, was den Kleinverdienern, die alle drinbleiben müssen im System, was diesen Kleinverdienern keine gute Mindestabsicherung schafft. Also sozusagen ein Doppelschlag. Die Guten dürfen alle raus, die Topverdiener, und die miesen Verdiener, die Kleinverdiener, die müssen drinbleiben und kriegen keine Mindestabsicherung. Schauen Sie, in Dänemark hat ein Kleinverdiener am Ende 117%. Das heißt, er kriegt 17% mehr, als er vorher verdient hat im Rentenalter. Bei uns ist die Lohnersatzleistung 38%.
Das heißt also, schon ein Unterschied.
Ja, finde ich. 117 zu 38. Ja, das ist eben genau der Unterschied. Also es gibt Länder, wo die Menschen sozusagen nicht bestraft werden, noch für ihr früheres, sozusagen ihre Unterprivilegierung. Und das gibt es zum Beispiel auch in Holland, wird man sozusagen auch belohnt, wenn man Geringverdiener ist. In Luxemburg kriegt man riesige gute Mindestrente. Mhm.
Wir sind einfach solidarisch gegenüber dem, der es nicht geschafft hat.
Genau, die Absicht, nicht geschafft. Sagt eigentlich, jemand, der wirklich schon 40 Jahre lang Pech gehabt hat und immer schlecht bezahlt wurde, der soll auch wenigstens im Alter dann wenigstens dann ein menschenwürdiges Leben führen können. Und genau das sehen unsere Nachbarländer ja. Und bei uns wird im Grunde genommen dann so auf der Neidschiene beharrt und gesagt, jemand, der immer mies verdient hat, der soll auch im Alter, dem soll es auch dann richtig schlecht gehen, sozusagen.
Das zeigt auch, warum viele, wenn sie ihre Kohle in die Schweiz bringen, ja nicht in die Schweiz umziehen. Haben ein Konto in der Schweiz, die ziehen aber nicht in die Schweiz um, weil in der Schweiz eben, das können wir nochmal sagen, alles, was man eben verdient, auch Immobiliengewinne, Aktienverkäufe, das fließt alles eben mit ein und daraus resultiert dann auch das, was man in die Rente einbezahlen muss. Und da muss man rein. Aber jetzt vielleicht nochmal die Schweiz, wie das hier, hat ja auch ein Drei-Säulen-Modell, aber es ist ein bisschen anders wie unseres. Können Sie sich mal erklären, wo ist der Unterschied? Sie müssen in die staatliche einzahlen, da kommen Sie nicht raus. Jeder.
Ja, muss jeder einzahlen.
Auch der Topmanager, der Politiker, der Apotheker.
Genau, unbegrenzt, bis zu einem Millioneneinkommen.
Muss alles, davon muss prozentual.
Und 10,3% nur, weil ja so hohe Einkünfte reinfließen, ist der Prozentsatz insgesamt niedrig. Das ist ja toll, wenn auch die Top-Leute alle ihre Millionen anbringen müssen.
Dann muss der Kleinere weniger bezahlen.
Der kleine Mann dann auch eben mit 10,3, halbe, das ist also rund 5% sozusagen für den Arbeitnehmer, ist eine günstige Angelegenheit. Dann gibt es eine Betriebsrente, die wird zur Hälfte vom Arbeitgeber bezahlt.
Das wäre aber kein Täuschungsmanöver.
Da haben wir die Situation, dass da wenigstens halbe eingezahlt wird in die Betriebsrente.
Bei uns aber da muss man einbezahlen, ne?
Das muss ist, glaube ich, eine Pflichtgeschichte. Muss man auch machen, aber man kriegt die Hälfte dazu. Ja. In Holland muss man auch einzahlen, da zahlt es der Arbeitgeber komplett. Das ist ja auch interessant. Das also schon bei uns, wenn man über die Grenze geht nach Holland, dann hat man eine Situation, dass die Betriebsrente voll vom Betrieb finanziert wird. Bei uns eben, hatte ich ja schon gesagt, ist es mittlerweile so, dass fast alles vom Arbeitnehmer eingezahlt werden soll.
Die dritte Säule in der Schweiz?
Das ist dann wirklich die private Vorsorge. Das kann jeder machen, so analog sozusagen der Riester-Rente hier. Also wirklich, dass jemand für sich noch etwas dazu packt in Aktienfonds oder was auch immer privat einzahlt. Also er hat im Grunde genommen eine erste Säule, wo er sozusagen einen niedrigen Beitragssatz kriegt, weil alle Topverdiener mit einwirken und einzahlen. Eine zweite Säule, wo es halbe-halbe läuft zwischen Betrieb und Arbeitnehmer. Und eine dritte soll er dann im Grunde genommen selbst was tun. Das ist ein gutes System, aber es ist meines Erachtens bei weitem noch nicht so gut wie in Österreich. In Österreich ist es wirklich...
Das ist Ihr Vorzeige.
Ja, auf jeden Fall. Ich denke, dass in Österreich es deshalb gut ist, weil es sehr, sehr einfach ist, weil man es nur auf eine Säule kapriziert, weil man sagt wirklich, hier hat man auf diesen Zwang zur privaten Vorsorge verzichtet. Es ist ein sehr solidarisches System. Man zahlt, die Arbeitgeber beteiligen sich etwas stärker. Der Arbeitnehmer muss nicht irgendwelche Riester-Fonds oder so auswählen. Er bekommt eine Mindestversorgung, die er wirklich bekommt. Es ist ungefähr die Höhe von 1050 Euro. Mhm. Das ist nicht viel. Ja. Aber wenn man überlegt, dass bei uns die Durchschnittsrente der Frauen liegt unter 700 Euro, muss man wissen. Das heißt also, alle deutschen Frauen im Schnitt würden aufgestockt um ungefähr 350 Euro, wenn sie nach Österreich gingen.
Mhm. Aber wenn jetzt nach Österreich umzuziehen, bringt nichts, man müsste auch ins österreichische System.
Man müsste da auch eingezahlt haben. Und das ist das Verrückte, dass man eben dort es schafft, zumindest eine Basisversorgung allen zu gewährleisten. Und wenn man die Zahlen für die Rentner nimmt, dann sind die deutlich höher. Also bei uns ist es ja eben so, dass hier ein Mann, der 40, 45 Jahre gearbeitet hat, der kommt dann eben, kriegt einen Zahlbetrag von etwas über 1200 Euro. In Österreich sind es 2202.
Verrückt, diese
1000 Euro mehr im Monat dafür, dass man eben in Österreich einbezahlt hat und nicht bei uns. Und da muss man sagen, das müsste eigentlich der Staat und die Gesellschaft und alle, die Alten und auch die Jungen mal fragen, was wollen wir eigentlich?
Ich glaube, das wird sich auch nach diesem Gespräch tun, weil viele wissen es einfach nicht. Und jetzt fängt es an, in ihnen zu arbeiten. Eine Frage zum Privatvermögen. Wir haben in Deutschland natürlich den größten Niedriglohnsektor. Das Geld, was aber da nicht ausgezahlt wird, das wird ja woanders dann geparkt. Wir haben hier 12 Billionen Euro Privatvermögen. Ja. Können Sie das mal nennen? Weil ich habe es im Moment nicht. Wie viel ist das? 12 Billionen? Was ist das? Bedeutet das?
Das haben, man muss sagen, im Grunde genommen haben die unteren 50% der Bevölkerung haben nichts. Die haben also eher Schulden im Schnitt.
Mhm. Also die Hälfte der Bevölkerung hat eher Schulden.
Hat nichts.
Also wer hat denn die 12 Billionen?
Ja, im Grunde genommen liegt das Vermögen sehr konzentriert bei dem oberen 1 bis 2% der Bevölkerung.
Verlohnt ist.
Also
Sie machen mir Spaß.
Das ist so, das
also die Hälfte hat nichts und 1% parkt die Kohle irgendwo.
Also
es ist eigentlich traurig.
Dann kommen dann danach so die also zwischen 50% und 80%, ja. die haben so durchaus ein bisschen was auf der hohen Kante. Aber man kann sagen, dass die oberen 1 bis 2% da konzentriert sich ganz, ganz stark.
Was ist denn, wenn diese oberen 1% ihres Privatvermögens abgeben würden und das, sag ich mal, der Rentenkasse zur Verfügung stellen würden?
Das könnten die eigentlich jährlich machen. Und würden da auch nicht ärmer von, weil die werden ja im Grunde genommen dieses 1% locker über ihre Anlagen wieder jährlich.
Sie müssten also auf Gewinne verzichten?
Nein, sie müssten gar nichts. Sie müssten im Grunde genommen, ja, die Zuwächse würden ein bisschen weniger, sag ich mal, jedes Jahr. Ja, im Grunde genommen könnte man damit also dann eben 120 Milliarden jedes Jahr in die Alterssicherung packen und könnte eigentlich...
Das ist das, was der Staat reinpackt, oder?
Wenn ich das richtig sehe. Nee, der Staat packt wesentlich weniger rein.
Das heißt, diese wenigen könnten das über...
Ja, klar. Also das wäre eine Situation, in der man wirklich gigantische Rentenverbesserungen erzielen könnte für alle.
Ich muss es mal zusammenfassen. Also wenn die wenigen oben, die 1%, 1% ihres, was sie eh haben, das reinpacken würden, dann hätten wir auch kein Problem mit der Altersarmut.
Auf keinen Fall.
Wir brauchen also nur Solidarität bei der 1% da oben.
Richtig.
Schaffen wir das?
Ich fürchte nein. Aber wir müssen es fordern. Mhm. Also ich denke natürlich auch alle anderen, die Vermögen, also nicht nur die 1%, auch die anderen könnten sich was leisten. Aber
die 1% würden es am wenigsten merken.
Die würden es am wenigsten merken. Also diese 1%, wenn die könnten im Grunde genommen auch, die haben die Mittel, um die deutsche Staatsverschuldung mit einem Federstrich auf einmal auszugleichen. Mhm. Wenn die haben das Geld genug sozusagen, um die böse, böse Staatsverschuldung, weswegen wir ja jetzt auch viele Gesetze gemacht haben und alles. Es wird ja immer so als ein ganz, ganz schlimme Sache, ein Damoklesschwert hingestellt. Nein, also die Vermögenden in diesem Staat könnten die Staatsverschuldung mit einem Federstrich abbezahlen.
Aber Staatsverschuldung bedeutet, der Staat ist erpressbar.
Staatsverschuldung bedeutet, dass...
Der muss ja dann zu meinen Konditionen das tun, was ich möchte. Vielleicht will ich das gar nicht, dass er die Staatsverschuldung, sonst ist er gar nicht mehr erpressbar, dann hat er Freiheiten plötzlich.
Ja, Staatsverschuldung bedeutet auch, dass immer irgendjemand dem Staat das Geld gibt und das sind dann die Gläubiger. Mhm. Das sind genau diese 1-2% der Bevölkerung, die dem Staat das Geld gegeben haben. Wir dürfen es ja dem Staat gar nicht mehr geben. Seit vor einiger Zeit konnte man ja noch selbst bei der Bundesschuldenverwaltung Gelder anlegen. Das will man gar nicht mehr, dass wir einfach einen Bürger dem Staat noch Geld geben. Man dealt eigentlich hier sowohl mit den sehr Reichen als auch mit den großen Finanzdienstleistern. Da kommen wir wieder zu Allianz und Co. Ja. Das ist eigentlich eine schöne
Geschäftsmodell.
Ein schönes Modell Deutschland, dass man eben den Staat verknüpft mit den großen Finanzdienstleistern.
Wenn Sie das alles so recherchieren über viele Jahre und dann auch niederschreiben, wie schaffen Sie, dass Sie nicht zum Alkoholiker werden oder sich einer terroristischen Vereinigung anschließen? Das macht einen doch furchtbar wütend. Ja. Wenn man auch durch die Straßen geht und sieht, was das an Verelendung da draußen gibt, das ist ja kein Spiel. Wie machen Sie das, dass Sie da noch lachen können?
Ja, ich versuche heiter zu bleiben und jeden Tag mich auf mein Rennrad zu setzen und da zu meditieren, sozusagen den Kopf frei zu strampeln. Mhm. Ja.
Zum Schluss eine positive Vision. Man könnte, wir haben es hier gerade gezeigt, man könnte das System sofort von heute auf morgen mit Fingerschnippen gerecht machen, nicht gerechter. Gerecht, ich halte auch nichts von dieser SPD-Forderung, mehr Fairness, entweder fair oder unfair. Nicht, also es wäre möglich, wir können uns das auch leisten, wenn wir uns endlich als wir begreifen. Aber wenn auch die 99% mal merken, dass sie das ja alles erwirtschaften. Das, was da oben zu viel ankommt, haben die unten ja zu wenig. Das ist unser Recht, wir wurden da beraubt. Wie könnten wir das ändern? Was müssten wir tun, um das zu ändern?
Das Allerwichtigste ist, dass alle in die soziale Systeme reingeholt werden. Wir brauchen...
Wie holen wir sie rein?
Wir holen rein, wir holen einfach, indem wir das per Gesetz durch den Bundestag beschließen lassen.
Mhm. Dass wir, indem wir Druck auf unsere Abgeordneten ausüben und sagen dazu, jetzt ist mal Feierabend damit?
Es ist Feierabend, weil im Grunde genommen haben wir die Situation, dass diejenigen, die wir am dringendsten brauchen, das sind die Beamten und die Freiberufler, die gut verdienenden Freiberufler. Das ist eine Gruppe, eine aktive Gruppe von 3 Millionen Menschen in Deutschland. Und dem stehen 79 Millionen entgegen, sozusagen. Und wie, in einer Demokratie muss es doch möglich sein,
dass die Mehrheit auch mal was durchsetzt.
Die übergroße Mehrheit, diese 3 Millionen reinholt ins System und sagt, Mensch, ihr müsst hier auch solidarisch euch beteiligen. Mhm. Gut, das sind jetzt die wichtigsten 3 Millionen, aber die anderen...
Sind ja auch noch da, die Politiker und die Top-Manager.
Die Manager, genau, die müssen wir auch noch reinholen. Aber es, die Mehrheit muss im Grunde genommen in der Lage sein, so einen Druck aufzubauen, dass man sagt, Mensch, dieses System von allen Erwerbstätigen, von allen Bürgern dieses Landes muss funktionieren und alle müssen ihr Schärflein dazu beitragen und sie können es ja auch im Grunde genommen. Es ist einfach so ungerecht, dass wenn man guckt, nehmen wir mal an, die Beamten haben eine Versorgung, die im Schnitt ungefähr bei 3.000 Euro im Monat liegt. Das ist also weitaus mehr als doppelt so viel wie das, was langjährig Beschäftigte aus der gesetzlichen Rente erzielen. Das ist einfach ungerecht. Sie zahlen keine Beiträge im aktiven Leben und kriegen dann noch mehr als das Doppelte raus. Haben eine Mindestversorgung, die ungefähr bei so 1.700, 1.800 Euro liegt. Das ist, kriegt jeder Beamte, wenn er nur 5 Jahre gearbeitet hat oder 5 Jahre im Beamtendienst war und dann krank oder wird und nicht mehr arbeiten kann, hat er Anspruch auf diese amtsunabhängige Mindestversorgung. Das ist weitaus mehr als die Normalverdiener hier.
Wenn sie ihr ganzes Leben lang.
Wenn sie ihr ganzes Leben. Das ist im Grunde genommen, wir haben eine Situation, dass ungefähr nur 1% der Rentner eine Rente hat von oberhalb von 1.500 Euro.
Aber wie lange kann sich denn der Sozialstaat, der so pleite ist, noch diese Menschen noch leisten? Die immer davon reden, dass es alles so schwierig wird. Also wir können uns doch die gar nicht mehr leisten.
Wen jetzt genau?
Na, diese Beamten, die eben nicht einzahlen und die Politiker und die Wirtschaftsbosse, die nicht einzahlen, die immer davon reden, der Sozialstaat ist in Gefahr. Wir können uns doch diese Menschen nicht mehr leisten. Die sind doch gar nicht sozial.
Das stimmt, aber sie sitzen im Grunde genommen eher an den Hebeln der Beeinflussung der Gesellschaft und der Lobbyisten. Das ist das Problem an der Sache. Mhm. Wir müssen im Grunde genommen das klar machen, dass das das Unsoziale ist in diesem Staat. Dass im Grunde genommen das, was die oberen Verdiener in diesem Staat machen, dass das im Grunde genommen asozial ist.
Würden Sie sagen, dass diese Menschen, die das jetzt schon tun, auch diese 1%, die über diese enormen Vermögen verfügen, dass die Sozialkassen deutlich stärker belasten als die vielen Flüchtlinge, die nach Deutschland gekommen sind und erstmal nicht einzahlen können?
Ist das eine größere Belastung? Das kann man hier nicht vermengen, glaube ich, diese Thematik.
Weil das wird ja immer getan. Das wird ja immer getan. Ich muss es deswegen tun. Ja, da kommen jetzt ganz viele über die Grenze. Die haben mir die eingezahlt. Die wollen jetzt alle in die Sozialsysteme einwandern. Und das kann, dann geht Deutschland pleite. Damit wird auch argumentiert, rette dich in eine private Altersversorgung. Aber wenn Sie die Zahlen jetzt mal so sehen, muss ich sagen, das sind ja Summen. Also wenn man 1% oder 2% von diesen Vermögen jedes Jahr in die Rentenkasse zahlen würde, ich glaube, da könnten wir doch viele Dinge abfedern, mit denen man auch nicht gerechnet hat.
Also das, was im Augenblick für die sozusagen für die Qualifizierung und die Betreuung hier der Zuwanderer gesteckt wird, ist im Grunde genommen ein lächerlicher Betrag. Das ist nicht ein Betrag, der diesen Staat ruiniert, auf keinen Fall. Mhm. Also das kann man ja leicht nachvollziehen.
Herr Balodis, die große Rentenlüge, Untertitel aber eben auch, warum eine gute und bezahlbare Alterssicherung für alle möglich ist. Wie kommen wir ganz schnell in österreichische Verhältnisse, nämlich 45, 65, 80? Wie schnell ist das möglich?
Das geht im Prinzip innerhalb von wenigen Tagen.
Von wenigen Tagen?
Ja, das liegt ganz einfach daran, wir haben ein umlagefinanziertes System. Das hat keinen Vorlauf, in dem wir irgendwie jahrelang irgendwie Gelder, Kapital ansparen müssten. Wir müssen nur die entsprechende neue Regelung schaffen. Wir müssen es schaffen, dass wir die 12 Millionen, die im Augenblick außen vor geblieben sind, dass wir die reinholen ins System. Und dann haben wir 12 Millionen mehr Beitragszahler. Das ist das, der entscheidendste Punkt. Es ist auch so, dass das schon mehrfach wissenschaftlich belegt wurde, dass der wichtigste Beitrag zur sozusagen Reform und zu einer Gesundung der Alterssicherung wäre, selbstständige Beamte, Manager, Politiker, alle rein in das System. Das ist das, was am meisten bringt. Mehr als mehr Beschäftigung, mehr als sozusagen ein höherer Anteil an Frauenbeschäftigung, mehr als Zuwanderung, mehr als alles andere. Also dieses Potenzial, was wir im eigenen Land schon haben, das nutzen, das wäre das Allerwichtigste. Das Nächste ist, dass der Staat endlich einen faireren Anteil an der Alterssicherung zahlt. Der Staat hat sich in den letzten Jahrzehnten beständig herausgestohlen, im Grunde genommen. Er hat immer so getan, als würde er die Rentenkasse subventionieren. Wird immer, in jeder Talkshow höre ich, ein Drittel der Zahlungen geht ja aus der Bundeskasse. Das ist ja, die Rentenversicherung wäre ja längst pleite, wenn der Staat nicht immer nicht so viel reinpacken würde. Nein, der Staat hat der Rentenversicherung viele Aufgaben aufgehalst. Renten für Aussiedler, Hochwertung der Beschäftigten in Ostdeutschland, Mütterrentenzahlungen. Es gibt eine Fülle von solchen Ausgaben, die geleistet werden, und sie wurden nie adäquat vom Bund der Rentenversicherung erstattet. Also in jedem Jahr fehlen viele Milliarden sozusagen. Es gibt jemanden, der hat das zusammengerechnet. Seit 1957 sollen über 700 Milliarden Euro fehlen.
Sie reden von Teufel.
Ja, das ist der Fritz Teufel.
Nee, der Bruder.
Der Bruder.
Der Bruder, ich weiß nicht, wie er mit Vornamen heißt, aber das ist die Teufelliste, die sich seit sehr vielen Jahren damit beschäftigt.
Genau, genau. Und das ist also im Grunde genommen klar, dass dieser Bundesanteil müsste deutlich steigen. Also wir müssten mehr Einzahler haben, wir müssten mehr vom Bund reingeben in das System. Es müsste so sein, dass die Gutverdiener auch sich solidarisch beteiligen, also die meinetwegen auch 100.000 verdienen im Jahr oder 200.000 oder viele Millionen,
ja.
Die müssten auch oberhalb der heutigen Beitragsbemessungsgrenze solidarisch einzahlen. Das müsste passieren. Und man müsste auch sagen, alle Einzahler müssten einen etwas höheren Beitrag zahlen. Das ist aber nicht viel. Das ist nur ein relativ geringer Mehrbetrag. Der würde...
Vor allem, wenn die Reicheren mehr einzahlen, ja, prozentual, dann ist es klar, dass die Unteren, das trifft sie kaum.
Genau. Ja. Es würde im Grunde genommen dazu führen, dass die normalen Beitragszahler entweder nicht oder nur geringfügig mehr belastet würden, weil wir die Situation haben, dass wir eben mehr Beitragszahler, mehr vom Staat haben und dass wir im Grunde genommen dadurch die Situation schaffen, dass gut den Schaden hätten. Man muss sagen, es gibt nicht nur Gewinner. Die Arbeitgeber würden etwas mehr zahlen, die Finanzdienstleister würden nicht mehr so profitieren von der Privatisierung. Traurig. Das wäre traurig für die, muss man schon sagen. Ja, aber die werden schon irgendwie einen anderen Weg finden, denke ich.
Die sind vielleicht versichert.
Und das würde dazu führen, dass wir wirklich ein System hätten, was Altersarmut verhindert und auch vor allen Dingen die Normalverdiener auch in eine wesentlich bessere Situation bringt. Man kann ja nicht nur sagen, es geht um die Kleinverdiener, es muss auch der Mittelbau, diejenigen, die heute 3.000, 4.000, 5.000 im Monat verdienen, denen muss es auch besser gehen. Man kann sagen, in Luxemburg kriegen im Alter ungefähr die doppelt so hohe Rente. Also diejenigen, die einigermaßen ordentlich verdienen, kriegen in Luxemburg Renten im Alter von 3.000, 4.000, 5.000 Euro. Das ist bei uns völlig undenkbar. Die Maximalrente, die in Deutschland zu erzielen ist im Augenblick, ist ungefähr 2.800 monatlich. Und da müsste man aber ein ganzes Leben lang immer oberhalb aller Grenzen verdient haben. Das ist völlig undenkbar. Also das ist so eine Situation, die aber in Nachbarstaaten offenbar machbar ist. Also da kann man nur sagen, also das sind nicht irgendwelche Phantasialänder, sondern das sind real existierende Nachbarländer, die es schaffen, sowohl die Normalverdiener als auch die etwas gut verdienenden Beschäftigten, als auch dann wiederum die Kleinverdiener. In Luxemburg kriegt also der Mensch, der ein Leben lang gearbeitet hat, 1.800 Euro derzeit ungefähr. Und das ist eine Sache, da würden sich hier also alle die Finger nachlecken.
Herr Baludis, ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch. Ich glaube, wir haben es geschafft, ein sehr trockenes Thema so rüberzubringen, dass wir mehrfach darüber zu lachen hatten, obwohl es relativ traurig ist. Aber auch die Hoffnung nach hinten, es wäre möglich, das zu ändern. Das Geld ist da, es fehlt nur der politische Wille. Und der Wille scheint scheinbar nur über Druck von der Straße organisiert zu werden. Das ist auch der Appell an alle, die das sehen, sich mal zu fragen im eigenen Betrieb, wie lange man sich das eigentlich noch bieten lassen möchte und was man tun kann, um an seinen Bundestagsabgeordneten oder auch an die Presse heranzutreten, um dieses Thema mal so klar auf den Punkt zu bringen, dass man eben feststellt, das, was wir eben hier sehen, wie die Situation aussieht, ist unglaublich unfair und sie gefährdet auch den sozialen Frieden. Von daher sind wir alle aufgefordert, etwas dagegen zu unternehmen. Das Geld, das ist ganz entscheidend, es ist da und vielleicht gibt es ja auch Möglichkeiten, die oberen 1% vielleicht mit ein bisschen mehr Druck dazu zu bringen, endlich solidarisch zu handeln. Sie könnten es sich leisten, aber wir können uns diese Menschen auf Dauer nicht mehr leisten. Vielen Dank für Ihr Kommen.
Sehr gerne.
Das war eine weitere Ausgabe von KenFM im Gespräch. Unser Gast war Holger Baludis. Ich möchte auf dieses Buch nochmal hinweisen, die große Rentenlüge. Es sind 200 Seiten, die sich sehr, sehr schnell weglesen. Es sind mehr Zahlen in diesem Buch, als wir jetzt hier diskutiert haben. Aber es sind sehr viele anschauliche Beispiele, wo einem klar wird, was da draußen eigentlich passiert. Und das Thema, und das ist ganz wichtig, es betrifft uns alle, früher oder später. Mein Name ist Ken Jebsen und meine Zielgruppe bleibt der Mensch.